Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Cobains Erben. Schön, dass ihr reinhört. Wenn ihr das tut, seid ihr möglicherweise entweder regelmäßige sowieso HörerInnen oder ihr seid besonders an Fotografie interessiert, denn das ist heute unser Thema. Endlich möchte ich gerne dazu sagen. Das ist ja jetzt gerade erstmal die, glaube ich, 10. Folge, die wir machen. Das ist ja noch nicht so viel, aber wir haben tatsächlich bisher noch nicht über Fotografie geredet und heute machen wir es endlich, denn ein kleiner Traum geht für mich in Erfüllung. Ich habe ehrlich gesagt schon lange darauf hingearbeitet. Ich wollte schon lange mal mit Mark und Jackie sprechen. Zwei Fotografen, also Fotografinnen, Fotografen, die deren Arbeit ich schon lange bewundere und beobachte. Und ich habe mir irgendwann vorgenommen, mit den beiden will ich reden. Und heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Mark und Jackie.
Jawohl, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, danke schön.
Ja, gerne. Ja, ja, das habe ich euch ja beim Vorgespräch schon mal gesagt, ne, dass ich euch schon ein bisschen länger im Auge habe.
Ja, verrückt.
Ja, verrückt. Aber das Internet macht es möglich. Man, ja. Man will es kaum glauben.
Und man denkt dann erstmal, was stimmt mit dem nicht, ja.
Ach naja. Also so wenig Selbstbewusstsein könnt ihr bei eurer Fotografie ja gar nicht haben. Weil das sind ja schon sehr ausdrucksstarke Werke, finde ich. Also ich finde, ihr beide habt schon Bilder, die sehr intensiv sind. Also von daher, ich nehme euch die Tiefstapelei hier mal nicht ab.
Ja, ich glaube aber als eigener, als jemand, der sowas macht, sieht man das nochmal ein bisschen anders. Ja,
ja, da, ja. Das wäre nochmal spannend. Oder das ja. Fände ich spannend. Inwiefern? Ich bin auch Künstler, aber eher Musiker und Sänger und Comedian und Schreiber. So. Aber ich fotografiere Street Art mit meinem Handy. Also ich bin kein Fotograf. Ne? Ich mag Fotos, aber ich bin kein Fotograf. So. Aber das würde mich nochmal interessieren, wie das, also ich kenne das bei meiner eigenen Kunst durchaus auch, dass ich die kritisch angucke. Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das für einen Fotografen dann tatsächlich ist. Also ob das genauso ist, also weil du es jetzt angedeutet hast, oder inwiefern, wenn ich dir sage, boah, ihr macht ganz schön intensive Bilder, inwiefern musst du dann tief stapeln? Das wäre die Frage.
Das werden wir gleich rausfinden, aber vorher solltet ihr beiden euch vorstellen.
Ja, das ist wahr.
Wahrscheinlich kennen euch nicht unbedingt viele Leute, die uns jetzt gerade zuhören, aber das sollte sich dringend ändern. Stellt euch mal kurz vor, bitte.
Ja, Ladies first, ne?
Ja, ich bin Jacqueline, ich bin 25 Jahre alt und wohne im Saarland. Hauptberuflich bin ich Medizinstudentin, also beziehungsweise angehende Ärztin in bisschen mehr als 2 Monaten dann hoffentlich. Und ich fotografiere analog seit 2017. Bin dazu gekommen durch meinen Freund, den Marc. Der hat mich fotografiert und ich fand das Ganze so interessant, dass ich dann mehr darüber wissen wollte und habe mir dann auch ziemlich schnell nach unserem gemeinsamen Shooting eine Kamera gekauft, also eine analoge Kamera, und bin seitdem eigentlich ziemlich begeistert davon.
Wie lange fotografierst du?
Seit 2017, ja.
Ah, 17 war das, ja, genau. Ja. Ja. Ah ja, spannend. Und jetzt hast du zumindest schon mal mehr über dich verraten, als du auf deiner Webseite über dich verrätst.
Das stimmt, ja.
Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut und das ist echt süß. My name is Jacqueline Stürmer. I'm a film photographer and a medicine student from St. Louis, Germany. Und das war's.
Ja, wirklich viel mehr verraten habe ich ja jetzt dann auch nicht.
Naja, doch, immerhin so ein paar Jahreszahlen, ja. Und dein Alter und in wievielten Semester du bist oder viel mehr, also und so weiter, ne? Also.
Ja.
Ja, und das Interessante ist ja auch, dass ihr ein Paar seid. Also, ja. dass ihr zusammen seid und dass ihr beide fotografiert. Das ist ja schon spannend. Marc, was würdest du über dich erzählen?
Ja gut, so nüchtern erstmal, mein Name ist Marc Dörr, ja, komme aus Ensdorf im Kreis St. Louis im Saarland. Mhm. Und ich fotografiere schon ein kleines bisschen länger als Jacqueline. Ich glaube so, also angefangen glaube ich schon so mit 9 Jahren, als ich meine erste Polaroid zur Kommunion geschenkt bekam. Und ernsthaft auf Film, also fotografiert habe ich schon immer. Es gibt auch kaum Kinderfotos von mir ohne Kamera in der Hand. Aber ich würde sagen, so ab Ende der 90er dann ernsthaft mit Dunkelkammer, mit Vergrößern und allem drumherum. Ja. Und eine kurze Zwischenstation in der digitalen Fotografie gab es auch, aber ja, das war nicht so meins. Ich mag es dann noch etwas mehr handwerklich und deswegen auch die ganzen anderen alten Techniken, ne, so Collodium-Nassplattenverfahren von 1851 und Großformat Polaroid und alles, was so zusammenhängt, Edeldrucke und Spielereien, ja. Also es macht einfach was aus, ja.
Hat dich da irgendjemand hin eingeführt? Also du hast gesagt, du hast als Kind angefangen und dann bist du irgendwann in die Vollen gegangen mit Dunkelkammer, Vergrößern und so weiter und so fort. Hat es da irgendeinen fotobegeisterten Onkel oder eine Tante in deinem Umfeld gegeben? Wie hast du das denn rausgefunden alles?
Also ich bin grundsätzlich, ich bin reiner Autodidakt, war ich schon immer. Also ich kann mich auch schon immer auf irgendwelche Dinge oder für irgendwelche Dinge begeistern und mich da ganz schön reinsteigern. Und dann, wenn ich auch was will, dann stürze ich mich da auch voll und ganz rein. Also ich bin da jetzt kein Mensch, der so halbe Sachen macht, sondern wenn ich es anfange, dann muss es auch funktionieren. Mhm. Ja.
Also ich finde, das merkt man auch an deinen Bildern, ehrlich gesagt. Das ist,
Aber auf jeden Fall. Das war ja das, was ich vorhin sagte. Das ist sehr intensiv, was ihr da macht. Beide, finde ich. Aber wo wir jetzt gerade bei dir sind, wo du diese, also ich habe, also mal ganz ehrlich, ne, ich, wie gesagt, ich fotografiere mit meinem Handy gerne und ich glaube, ich mache es auch ganz gut, aber ich bin kein Fotograf, ja. aber der Gofi hat ja auch irgendwann angefangen mit irgendwelchen komischen Techniken und so weiter und ich dachte immer, wie kommt man auf sowas? Ich habe immer gedacht, man kauft sich eine Kamera, hält die irgendwie hin und drückt ab und dann lässt man das entwickeln. Oder heutzutage, juhu, zieht sie gleich auf den PC die Dinger und bearbeitet sie noch ein bisschen und zack, das war's. Aber jetzt hier mit 1800 was und so weiter, also ich meine, das ist ja schon echt nerdig. Also erzähl doch mal ein bisschen, wie kommst du zu dieser Art von Fotografie?
Ja gut, also wenn man da mal drinsteckt in der ganzen Materie und sich wirklich für begeistert, dann informiert man sich auch weiter. Also man schaut, was gab es noch alles, was gibt es. Manchmal sieht man auch irgendwo mal was in irgendeinem alten Buch und erfährt mal was. Oder in meinem Fall hatte ich, glaube ich, in Arles, das ist so die Hauptstadt der Fotografie in Frankreich, ein Fotostudio gesehen während eines Urlaubs. Und dort hat der Fotograf dort auch auf Collodium-Nassplatte fotografiert. Und das war, glaube ich, 2014, meine ich, ja. Und ich habe es gesehen und ich habe mir direkt gedacht, okay, das da will ich irgendwann machen.
Kannst du die Technologie ganz kurz erklären, so für Idioten sozusagen? Also
für mich?
Also es ist ein recht chemisches Verfahren, das heißt, man muss die Platten, auf die man fotografiert, die muss man auch selbst herstellen. Das heißt, ich nehme dann zum Beispiel Glasplatten oder Aluminiumplatten und beschichte die selbst mit einer Collodiumschicht, die ich dann auch selbst lichtempfindlich mache. Und das nennt sich ja Collodium-Nassplattenverfahren. Und das liegt daran, dass man die Platte auch nass belichtet. Das heißt, ich muss die Platte unmittelbar vor dem fotografischen Vorgang herstellen. Also ich kann die nicht irgendwie vorbereiten zu Hause und fahre dann mal eine Stunde später raus, sondern ich muss, wo ich fotografiere, immer eine Dunkelkammer dabei haben, in der ich diese Platten herstelle und auch gleich entwickle, fixiere und wässere. Also es muss vor Ort direkt innerhalb, ich sag mal von 10, 15 Minuten, muss das passieren.
Also du bist mit einem kompletten Fotostudio unterwegs.
Ja, sozusagen. Ne? Also wenn ich dann draußen fotografieren gehe, dann habe ich einen kompletten Bollerwagen dabei mit Dunkelkammerzelt, mit Kamera, mit Stativ, mit allerlei Chemikalien, Wasservorräten und was man so braucht. Ne?
Also das sieht
total geil aus.
Schafft man auch gar nicht alleine zu tragen.
Ja, also ja. Da muss schon
jeder. Das heißt, Jackie muss immer mitkommen.
Richtig,
oder was?
Ja, als persönliche Assistentin. Ja.
Und, und wie viele von diesen Platten hast du dann mit dabei, wenn du fotografierst?
Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, das meiste bisher, was ich gemacht habe draußen, waren 7 oder 8 Platten. Ne? Und das ist schon
ja,
so viel.
Also 10 waren es, ja.
Ja, das ist schon viel. Also es ist begrenzt, da ich ja auch die Platten im Wasser liegend mitnehmen muss. Ich kann die schlecht eine Stunde lang draußen irgendwo bei fließendem Wasser wässern. Das funktioniert nicht. Deswegen, aber die dürfen nicht trocken werden. Und deswegen muss ich die jede einzelne Platte in einem Wasserbad liegend nach Hause transportieren.
Das ist ja völlig irre.
Mega umständlich.
Ja, natürlich.
Mega umständlich. Das ist ja völlig irre.
Wenn man, ja, das, richtig. Wenn man das genau hört, ist es noch irrer, als man es vermutet hätte.
Ja, ja, total. Ja. Und, hast du dann auch eine besondere Kamera oder kann man da mit jeder Kamera, könnte man, nee.
Nee, es geht, also theoretisch könnte man auch viele Kameras dazu umbauen. In meinem Fall ist das schon eine Großformatkamera. Für das Bild selbst ist dann ungefähr entweder 13 x 18 cm oder 18 x 24 cm groß.
Das heißt, eine Kamera sieht so aus wie das früher, ne?
In genau, den richtig. Filmen, das ist so eine richtig.
So mit diesen drei Beinen, ne?
Und genau.
Und mit der Haube, ja, und so über den
genau,
Kopf.
Genau, richtig, so. Ja. So einen schönen schwarzen Stoff, und damit ich dann auch einstellen kann.
Ist genau, ja, ja, irre.
Das ist wirklich toll.
Ist ja, ja, total geil.
Aber Marc, warum so viel Mühe für ein Bild? Ich meine, du könntest auch, du hast den Jay gehört, du könntest auch dein Handy benutzen.
Ja, ja, richtig.
Also du weißt es schon. Du,
ja,
weißt
es schon. Ich könnte auch den ganzen Tag im Bett liegen bleiben oder den ganzen Tag Purzelbaum machen, aber ich habe mich irgendwie dafür entschieden, ja.
Ja, ja, stark. Ja. Ja, gut, das ist, also zumindest, also ich finde ja immer faszinierend bei Fotografen, wenn die den richtigen Augenblick erwischen. Ne? Ich habe einen guten Freund, der ist Fotograf, Jörg Steinmetz, der macht auch sehr, sehr persönliche Bilder. Ne? Also der fotografiert hauptsächlich Gesichter, würde ich sagen. Und da denke ich immer, boah, wie kriegt der das hin, dass diese Menschen in diesem Augenblick so aussehen? Und ich glaube, dieses Auge braucht man als Fotograf, dass man weiß, jetzt muss ich drücken. So, das ist schon klar. Aber bei dir ist das ja, also ich meine, wenn man einen Film mit 30 Bildern drin hat, ist es ja schon begrenzt. Und wenn du digital fotografierst, ja, machst du einfach 100.000 Bilder und am Ende wählst du die drei guten aus. Aber bei dir ist ja jedes verzockte Bild, ja, das ist dann halt ein großer Aufwand gewesen. Also hast du irgendwie, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie deine Intuition da funktioniert? Also ich bin da echt fasziniert, weil ich irgendwie denke, scheiße, ey, das wäre mir zu viel Act für, dass es schief gehen kann.
Ja, also man macht sich ja schon Gedanken, also gerade bei Collodium Nassplattenfotografie musst du dir Gedanken machen, ja. Es ist nicht so, ich gehe damit raus und halte mal einen Moment fest, sondern ich muss schon sehr genau planen, was ich da fotografiere. Und der Rest ist eigentlich, glaube ich, Erfahrungssache, Umgang mit den Menschen natürlich. Also man muss da einen Draht, wenn man jetzt Menschen draußen fotografiert, einen Draht dazu haben. Und dann funktioniert das auch. Also ich glaube, wenn man jetzt mit irgendjemandem da steht und man hat keine Verbindung, dann wird es auch sehr schwer. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut kann.
Ja, cool.
Und das ist Voraussetzung natürlich für sowas. Ja.
Was mir auffällt, vor allen Dingen bei den Porträts, die du mit Collodium Nassplatte machst, habe ich bei einigen Bildern von dir gesehen. Ich finde die Gesichtszüge oft wahnsinnig ausdrucksstark. Ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kommt. Ich habe jetzt gerade hier eins vor mir, da hast du eine Freundin, glaube ich, fotografiert, die direkt in die Kamera schaut. Ich habe aber auch mal ein Porträt von dir, von einem jungen Mann gesehen, mit so einem schwarzen, starken schwarzen Bart, ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Diese Bilder haben sich bei mir richtig gehend eingeprägt beim Anschauen, weil der Ausdruck, sie blickt jetzt zum Beispiel direkt in die Kamera, der Ausdruck ist unglaublich intensiv, finde ich. Es kommt mir intensiver vor, aber ich weiß nicht, bilde ich mir das ein oder siehst du, ist das wirklich so? Also was kannst du dazu sagen?
Nee, das ist schon so. Also das liegt an vielen Faktoren. Also ich glaube, wenn man jemanden so fotografiert, man darf auch nicht vergessen, es ist nicht so, als würde man jemanden fotografieren mit einem 500stel Sekunde, sondern die Bilder werden, also die Belichtungszeit dauert oft recht lange. Das kommt auch darauf an, ob ich mit Dauerlicht fotografiere oder mit einem extrem starken Blitz. Und dann dauert die Belichtungszeit auch mal bis zu 10 Sekunden. Und diese Art, ruhig zu sitzen und konzentriert zu sein, und ich versuche auch jede Ablenkung zu vermeiden, und dann kriegt man automatisch schon so einen Fokus hin. Also auch als Mensch, der vor der Kamera sitzt. Ne? Man muss sich vorstellen, dass man kennt das nur, wenn man selbst mal da vor der Kamera gesessen hat. Man schaut da wirklich in dieses Riesenobjektiv, und wenn wir Riesenobjektiv, wenn ich das sage, meine ich das auch. Also allein das Objektiv von der Kamera, die ich hier im Studio nutze, das ist, hat so einen Durchmesser von, weiß nicht, 14, 15 Zentimeter. Und das ist natürlich schon so beeindruckend und man schaut dann so in dieses Riesenauge hinein. Und ich glaube, dass und dann, dass das schon auch was mit einem macht. Und wenn man vorher sich über irgendein Thema unterhalten hat, also ich fange ja nicht einfach an, setze dich hin, ich mache ein Foto, sondern man unterhält sich vorher auch lange, vielleicht auch über ein sehr intensives Thema. Also oft versuche ich auch mit den Menschen über Themen zu reden, die sie irgendwie bewegen. Und das kann auch sein, dass dir jemand, dass jemand sitzt und erzählt, also eine Frau sitzt da und erzählt dann, wie sie mal von einem Ex-Partner misshandelt wurde. Ja, und das sind dann so Dinge, die fließen in das Porträt mit ein. Ja, das ist so, das heißt auch immer, dass so diese Collodium-Nassplattenfotografie so ein Stück der Seele einfängt, gerade weil die Belichtungszeit so lange ist. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich finde, dass die Porträts schon immer was sehr Starkes haben. Also ja. Wenn alles passt, dann kommt das dabei raus. Ja.
Also Fotografie ist eigentlich nicht nur eine künstlerische Sache, das ist auch eine soziale Sache irgendwie. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man jetzt Menschen fotografiert.
Natürlich, also sozial auf jeden Fall und emotional natürlich immer ganz wichtig. Also gerade bei der Porträtfotografie finde ich das sehr wichtig. Und klar, dass man kommuniziert halt mit dem Menschen, der da vor der Kamera sitzt und jetzt natürlich im Vorfeld mit Worten, aber in dem Moment ist so ein bisschen das Ausdrucksmittel ein anderes, ja.
Jackie, wie arbeitest du? Was benutzt du, um deine Bilder zu machen?
Ja, also ich benutze auf jeden Fall analoge Kameras. Und bei mir ist es so, also hauptsächlich mache ich selbst Porträts, also indem ich mich halt selber fotografiere mit dem Zeitauslöser an der Kamera. Ab und zu fotografiere ich auch andere Menschen und das sind aber dann auch, also meistens Freunde. Und auch das ist eigentlich was mir besonders aufgefallen ist, wenn man Menschen fotografiert, die man sowieso kennt, also jetzt mal abgesehen, dass ich mich selbst kenne, aber wenn ich Freunde fotografiere zum Beispiel, die ich gut kenne, dann fällt es mir viel einfacher, ein Stück Seele einzufangen. Also dann weiß ich auch, derjenige ist eher ein melancholischer Mensch oder eher ein glücklicher, fröhlicher Mensch und irgendwie fließt das auch direkt da mit ein, wie man die Leute dann darstellt. Und also oft gibt es bestimmte Situationen, in denen man einen kreativen Moment hat, da fallen einem Ideen ein und meistens ist es dann so, dass mir dann direkt einfällt, wen ich dazu irgendwie brauche, um ihn zu fotografieren. Also entweder, ob ich mich jetzt selber fotografiere, wie es dann halt zu einer Idee passt, oder ob ich eine Freundin fotografiere.
Mhm. Ja. Ist denn, also was ich mich ja frage, ne, wenn Jacqueline hat gerade gesagt, dass sie eher Menschen fotografiert, die sie kennt, und auch Selbstporträts macht sie ja natürlich. Da stellt sich bei mir, ich bin ja jetzt kein Mensch, der Selbstporträts macht, die Frage, kennt man sich denn auch selbst oder lernt man sich dann auch nochmal selbst kennen?
Ja, eigentlich ist es tatsächlich so, dass man sich dadurch eher besser selber kennenlernt. Also natürlich ist das der Moment, in dem man sich selbst fotografiert, das ist analog, also vor allem analog ein bisschen schwierig auch. Man kann natürlich zu dem Zeitpunkt, wo man selber vor der Kamera steht, nicht durch den Sucher gucken. Das heißt, man muss vorher eigentlich genau planen, wo stellt man sich hin, wo liegt die Schärfe, ja, der Bildausschnitt muss natürlich alles drauf sein. Es kann nicht sein, dass ich mich dann irgendwo hinstelle und auf einmal ist mein Kopf abgeschnitten, weil ich nicht bedacht habe, dass ich so groß bin, wie ich halt bin. Da gehört auf jeden Fall viel Planung und Konzentration dazu. Und natürlich ist es dann so, dass ich meinen eigenen Ausdruck ja nur spüre. Ich sehe ihn ja nicht. Also wenn ich das Model durch den Sucher sehe, dann kann ich sagen, oh, dreh doch den Kopf mal oder oh, schau doch mal traurig oder wie es halt auch zu der bestimmten Idee passt. Aber wenn ich mich selbst fotografiere, dann weiß ich natürlich nicht, wie das wirkt. Und wenn ich aber eine bestimmte Idee habe, zu einer bestimmten Emotion, dann versuche ich halt genau das auch zu fühlen, was ich darstellen will. Und im Endeffekt, was dann dabei rauskommt, ja, ist manchmal sehr aufschlussreich, wie ich dann zum Beispiel aussehe, wenn ich eine bestimmte Emotion habe. Also ich habe das Gefühl, man lernt sich ein bisschen besser selbst kennen dadurch.
Jackie, du machst das aber nicht mit der Nassplatte, sondern bei dir ist es quasi einfach analoge Fotografie.
Bei mir ist es, genau, analoge Fotografie, ja, ja. Hauptsächlich Mittelformat, dann,
ja. Ich habe die ersten Bilder, die ich mir von dir angeschaut habe, das liegt daran, dass ich ein totaler Filmnerd bin, waren The Shining natürlich. Da habe ich sofort drauf geklickt. Die sind auch wunderschön. Und wenn du die aber mit dem Selbstauslöser gemacht hast, also das ist schon ziemlich irre, ne? Weil du hast dich ja doppelt, also du musstest zwei Bilder machen, quasi aufs gleiche Negativ, ne?
Genau, so, ja.
Geht das, ne?
Ja.
Aber dann musst du ja genau die Position finden. Wie gehst du denn davor? Weil
sie ist ein Phänomen, ja, das muss ich dazu sagen. Sie ist wirklich ein Phänomen in der Hinsicht, was die Rückkehr an den gleichen Ort geht, ne? Wenn wieder weg vom Ort zur Kamera, nächstes Bild oder spannen und wieder hingehen. Und sie schafft es tatsächlich, immer wieder an die exakt gleiche Position zu gehen. Das ist ein absolutes Phänomen.
Da wundert ich mich selbst auch. Ja. Ja.
Also vielleicht, um das nur kurz für unsere Hörer zu beschreiben. Man hat, also The Shining, da gibt es ja diese zwei Zwillinge, die man aus dem Film kennt, diese gruseligen Zwillinge. Und die stellt Jackie sozusagen nach, in persona, also quasi sie selber, nimmt dann eben diese auch diese bekannte Szene im es sieht bei dir nicht wie ein Hotelflur aus, aber trotzdem, die beiden Mädels stehen händchenhaltend da und schauen sehr streng in die Kamera. Das, so wie man das aus dem Film kennt, und das stellst du nach. Ja, und es ist perfekt. Also ich meine, das ist irre. Und du hältst quasi Händchen. Also zumindest sieht es so aus.
Ja.
Wie kriegst du das hin? Also wie hast du das gemacht?
Ja, man muss sich da natürlich vorher überlegen, was man jetzt genau darstellen will. In dem Fall halt dann, dass ich auf jeden Fall irgendwie meine Hände so übereinander legen will, durch eine Doppelbelichtung, dass das aussieht, als würde ich Händchen halten. Und dann muss ich halt versuchen, mich zu orientieren, wenn ich durch den Sucher gucke und quasi die leere Szenerie sehe und mir dann ungefähr vorstellen, wo ich denn stehen müsste, um das dann so darzustellen. Und ab und zu mache ich es dann so, dass ich mir irgendwie am Boden zum Beispiel Markierungen mache, damit ich ungefähr weiß, wo ich dann zu stehen habe, dass es passt. Aber es ist halt auch nicht immer so einfach. Und mich wundert es dann oft selbst, dass es danach dann doch so funktioniert hat, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
Ja. Ja, irre. Also wirklich, wirklich stark. Richtig stark.
Dankeschön. Ja, also ich arbeite sehr gerne mit Mehrfachbelichtungen und mit Langzeitbelichtungen. Weil ich zum einen finde, dass es sehr schön aussieht. Also die Ästhetik gefällt mir einfach. Es hat ja sowas Geisterhaftes, so ein bisschen, wie soll man sagen, fast Gespenstisches, so Langzeitbelichtungen oft auch sowas Tänzerisches, was ganz Leichtes, Vergängliches, und ich finde, damit kann man einfach auch sehr viel ausdrücken.
Ich finde nämlich auch, dass du sozusagen die Fotografie als Medium dadurch auch dehnst. Gut, ich meine, Langzeitbelichtung und Doppelbelichtung sind jetzt kein super neues Tool sozusagen, ne? Aber ich habe bei vielen deiner Bilder das Gefühl, es geht fast ein bisschen ins Malerische, was du darstellst. Und das finde ich total schön. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, ich finde das Bild jetzt leider nicht mehr, glaube ich, aber du stehst einmal, da hast du, glaube ich, einen Umhang oder sowas, einen Poncho oder irgendwie sowas. Du bewegst jedenfalls die Arme. Das ist eine Langzeitbelichtung, sodass die Bewegung verschwimmt. Mhm. Und weil du so einen schönen schwarz-weiß-körnigen Film benutzt, wirkt das eben auch sehr material. Also das ist eben nicht so dieses Glatte wie bei digitalen Fotografien, dass man eben nichts sieht, was sonst noch irgendwie organisch, physisch da sein könnte. Ne? Der Film hat ja das Schöne, dass die Physik irgendwie auch irgendwie noch eine Rolle spielt. Wie eben eine Leinwand zum Beispiel oder wie Farbe oder so. Und dann verschwimmt das Motiv durch deine Bewegung in der Langzeitbelichtung, und für mich bekommt es dadurch was Gemäldehaftes irgendwie. Willst du diesen Effekt? Zielst du darauf ab?
Ja, auf jeden Fall. Also so das Malerische, das Verschwommene, Körnige, ne? Das Körnige, einfach die Struktur, die da auch entsteht, dass man fast das Gefühl hat, man kann es anfassen und fühlt quasi die Körnung. Also
das ist greifbar.
Genau. Greifbar, ja. Zum einen greifbar durch die Struktur, zum anderen aber auch überhaupt nicht greifbar durch das Motiv. Also ich mag so Kontraste, deswegen gefällt mir zum Beispiel Schwarz-Weiß auch so gut, weil einfach der Kontrast in vieler Hinsicht da sehr spannend ist.
Ja. Du machst nur Schwarz-Weiß, glaube ich, ne?
Genau.
Oder ich habe, glaube ich, von dir nichts Farbiges gesehen?
Schwarz-Weiß.
Ja. Marc, bei dir habe ich einige Farbfotografien.
Ja, das sind, dann das sind dann Ausrutscher.
Nee, Moment mal, hier deine Polaroid-Dinger, die finde ich super.
Ja. Die, nee, die sind der Hammer.
Total hammerhaft. Also, das sind keine Ausrutscher. Moment mal.
Nein, nein.
Also,
Und ich habe vorhin echt ein bisschen gezuckt, dass du gesagt hast, du hast als Neunjähriger mit einer Polaroid angefangen. Ja. Das finde ich schon irgendwie geil, muss ich sagen. Ja. Dass du die immer noch sozusagen im Repertoire hast.
Ja, ja, klar. Ja. Also, das hat damals schon eine große Faszination gehabt. Generell die Fotografie. Und und das mit der Polaroid, die habe ich wirklich auch, die nutze ich heute noch. Auslöser hakt ein bisschen, aber die nutze ich ja auch immer noch. Also. Das ist ja das Schöne dran, ne? Und ich bin ja jetzt 46 und ja, also die hat dann schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne?
Ja, ich habe früher, also als junger Mensch hatte ich auch eine Polaroid und ich habe dann immer im Urlaub Bilder mit der Polaroid gemacht, also quasi Selfies und die dann als Postkarten verschickt. Also ich habe dann vorne mit einem Edding was draufgeschrieben, hinten drauf die Adresse und die Briefmarke draufgeklebt und das dann so als Postkarte verschickt.
Das ziemlich war immer,
cool. Super, ja, das war ziemlich geil. Ja. Also da haben die Leute immer große Augen gemacht.
Ja. Aber ich finde, das solltest du wieder aufgreifen.
Ja, das war auf jeden Fall cool. Ja.
Ja. An die Fans musst du. Also ey, für euch beide ist das Material, also ich meine auch das fotografische Material, also das Papier oder die Platte oder die Chemie oder so, irgendwie wichtig in eurer Fotografie scheinbar.
Ja klar.
Auf jeden Fall, ja.
Es ist ja, guck mal, der Maler, der sucht sich auch seinen Untergrund aus, auf den er malt. Es gibt Leute, die malen direkt auf Holz, manche auf Leinwand, Leute mit Kohle auf Papier oder auf Aquarellpapier mit Aquarellfarben. Es gibt ja auch da unzählige Varianten, auch letztens gesehen, ach, ich weiß nicht mehr, welcher Künstler es war, wurden sehr teuer verkauft. Da hat er gemalt einfach mit Kugelschreiber auf Papier, ja, und dann wird dann so ein Bild verkauft für, weiß nicht, 50.000, ja, und denkst, ja, der hat einfach mit dem Kuli auf ein bisschen Papier rumgekritzelt. Und aber wenn das ja gut ist, wenn das was in einem auslöst, wenn das die Form ist, wie man sich ausdrücken kann, dann ist es eben seine Art, ne? Vielleicht würde der denken, na okay, mit Aquarellfarben komme ich nicht klar, ne? Und bei mir ist es halt zum Beispiel, dass ich mit dem Digitalen, was ich ja getestet habe, und ich war auch gut darin, auch gut in Photoshop arbeiten, aber es ist diese Art des Arbeitens gefällt mir dann einfach nicht. Also so am Rechner zu sitzen und mit der Maus oder mit dem Grafiktablett da Pixel rumzuschieben, finde ich langweilig und auch insoweit schlecht für mich, dass es die Kreativität in mir eher noch zerstört, als voranbringt. Ja, und das habe ich eher, wenn ich was Greifbares habe.
Und dazu kommt ja auch, dass wir eigentlich im Moment, oder halt in den letzten Jahren sowieso schon so viel digital machen, dass man irgendwann das Gefühl hat, was hat man eigentlich noch Handfestes? Also alles, was irgendwie digital fotografiert wird mit dem Handy oder sowas, man druckt ja kaum mehr was aus, was man so macht. Man hat zehntausende Bilder auf seinem Handy, auf seinem Rechner und also ich selbst habe irgendwie wahrscheinlich 1% davon jemals nochmal angeguckt, weil es einfach irgendwo verloren auf einer Festplatte rumliegt. Und ich bin nicht mit der analogen Fotografie aufgewachsen. Also ich glaube, als kleines Kind wurde ich wahrscheinlich noch von meinen Eltern analog fotografiert, aber da war ich noch gar nicht alt genug, um das überhaupt zu realisieren. Und bei mir war es eigentlich so, dass ich, wenn dann mal mit einer digitalen Kompaktkamera von meinem Vater rumgespielt habe oder halt dann irgendwann selber mit meinem Smartphone ein bisschen rumgeknipst habe. Aber durch die ganzen Computer, man startet ständig auf irgendwelche Bildschirme und dann habe ich das Gefühl, ich brauche zur Ablenkung auch mal was ich wirklich handfest machen kann. Also, dass ich im Endeffekt was in der Hand habe, dass ich meine Negative anschauen kann und merke, das ist jetzt nichts, was irgendwie digital entstanden ist, sondern es ist einfach von vorne bis hinten analog und einfach durch mich irgendwie entstanden. Und wenn ich es dann noch ausbelichte und den ausbelichteten Print in meiner Hand halte, das ist einfach das beste Gefühl, was man irgendwie haben kann. Und es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn ich dann ein digitales Foto habe und mir das auf dem Bildschirm anschaue.
Und ist es nicht auch so, also wie gesagt, so dieser Prozess, wenn man Kunst schafft, ne? Also ich kenne auch Fotografen, die fotografieren nur digital und die machen das auch hammerhaft, ne? Also ne, ich glaube, man muss das nicht gegeneinander ausspielen. Aber jetzt in eurem Fall finde ich das so ebenso spannend, weil ihr ja wirklich den Moment kriegt, also haben müsst, sozusagen. Ne? Beim Digitalen kannst du hunderte Fotos machen und welche auswählen. Ihr sucht den Moment. Das muss klappen. So. Und das finde ich schon, wenn man an Kunst denkt, durchaus spannend. Also nicht, dass es anders nicht auch geht, aber für mich hat Kunst ganz viel mit im Augenblick sein zu tun. Also jetzt passiert gerade was. Jetzt ist diese Emotion. Jetzt löst dieser Satz das und das aus. Jetzt macht diese Geste, ändert das Gesicht und jetzt muss ich drücken. Also ne, irgendwie und das finde ich total schön, wenn Leute das heutzutage noch analog machen, weil du da eben weniger schummeln kannst. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber das hat ja der Maler auch. Also der Maler, der malt und wenn er sich da groß vermalt, kann es auch sein, dass es zu spät ist, ja, dass das Neue beginnen muss. Aber das gehört ja auch dazu. So dieser ganze Perfektionismus, ich finde den auch störend. Und diese Sicherheit, immer dieses Begehren nach Sicherheit, ist finde ich auch eher problematisch, weil wir leben ja schon in einer sehr sicheren Welt. Uns geht es eigentlich, glaube ich, so gut wie keinen Generationen vor uns, zumindest mal jetzt hier in unserem westlichen Welt. Und ich brauche da nicht noch so eine Sicherheit, ist das Bild jetzt was oder nicht? Also wenn es mal nichts wird, dann ist es halt so, aber da bricht keine Welt zusammen, dann versuche ich es vielleicht nochmal. Und ich denke mir, da kann man auch ruhig mal ein bisschen das Leben so geschehen lassen. Ja,
und das ist ja, akzeptieren. Ja, vielleicht auch ganz gut, was ich bei mir selbst festgestellt habe, dass ich ziemlich perfektionistisch bin in dem, was ich mache. Und bei der analogen Fotografie, also deshalb ist es für mich auch, ist die analoge Fotografie für mich die bessere Option als die digitale Fotografie, auch wenn man damit genauso gut Kunst schaffen kann. Also das will ich gar nicht abstreiten, aber man muss sich entscheiden und man muss in Kauf nehmen, dass das Ergebnis, was man im Endeffekt bekommt, nicht unbedingt das ist, was man sich so vorgestellt hat. Und wenn man als Perfektionist dann genaue Idee im Kopf hat, ein genaues Bild und im Endeffekt sieht es dann ganz anders aus, dann ist das natürlich im ersten Moment so ein kleines bisschen enttäuschend. Also zumindest war es am Anfang bei mir so. Andererseits ist es aber auch oft so gewesen, also ziemlich oft sogar, was mich gewundert hat, dass Ergebnisse rausgekommen sind, die ich mir so nicht vorgestellt hätte, die aber im Endeffekt viel besser waren als das, was ich eigentlich wollte. Und das hat mir selbst so ein bisschen geholfen, alles lockerer zu sehen und ja, einfach mal auch drauf los zu fotografieren. Natürlich ist es bei der analogen Fotografie so, wenn man nur 36 Bilder jetzt bei Kleinbild oder auch nur 12 Bilder zum Beispiel bei Mittelformat hat, dann muss man sich einfach entscheiden. Also man macht dann nicht 500 Bilder während einem Shooting, sondern man denkt halt wirklich drüber nach. Aber
dieses Unberechenbare, was damit einfließt,
gerade das Spannende,
das kann sehr spannend sein. Und da sind wir wieder im Thema, so ein bisschen das Leben so einfließen lassen. Und es gehört dazu. Ne? Es ist bei der Nassplattenfotografie ja nicht anders. Ich kann ja nichts messen. Ich kann nur einschätzen, wie lange belichte ich jetzt? Belichte ich jetzt 5 Sekunden, 10 Sekunden? Das lässt sich alles nicht messen, weil das die Art der Fotografie das nicht zulässt. Und das heißt, man schaut, was rauskommt. Ja. Also natürlich steckt da auch Können und Handwerk mit drin, aber immer auch nochmal so eine Komponente, hat es funktioniert oder nicht. Ja.
Mhm. Wow. Mhm. Jackie, ich empfinde deine Bilder als Meditation eigentlich. Also ich empfinde die als meditativ. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du sagst, wenn ich hier meine Eindrücke dir mitteile. Ich finde vor allen Dingen deine Selbstporträts total stark. Und ich glaube, dass da die analoge Fotografie auch eine Rolle spielt. Gerade dieses Moment, dass man es nicht kontrollieren kann, sozusagen. Also ich habe gedacht, wenn ich deine Bilder anschaue, dann kommen mir 4 Fragen entgegen. Ich nenne dir jetzt mal diese 4 Fragen und du sagst mir hinterher, wie bescheuert das ist. Ja, okay, also
alles klar.
Die Frage, wenn ich deine Bilder anschaue, ploppt bei mir die Frage auf, wer bin ich? Wo bin ich? Was bedeutet es, Frau zu sein? Und wie komme ich hier wieder raus? Das, also es ist es ist keine Selbstbespiegelung in dem Sinne, dass sich jemand in den Spiegel guckt und immer selber betrachtet, sondern mir kommt die Kamera vor wie so ein wahrer Spiegel, also wie ein Spiegel, der dir etwas zeigen könnte, was du bei bloßem Hinsehen nicht herausfinden könntest, was du eigentlich nur mittels der Kamera wirklich sehen kannst. Das finde ich ganz interessant, wie du mit den Motiven spielst. Manchmal, also wir haben ja schon gesagt, du hast ja gesagt, du machst manchmal Langzeitbelichtung, dann bist du doppelt auf dem Bild oder die Bewegung verschwimmt. Oder du bist in so einer ganz lustigen, es gibt so ein tolles Bild von dir im Park, wo du, ich weiß gar nicht genau, was für eine Bewegung du machst, aber du schaust irgendwie nach oben und dein ganzer Körper verschwimmt, aber deine Schuhe auf dem Rasen sind doch total scharf. Das fand ich total geil. Es ist auch manchmal so geheimnisvoll. Man denkt so, hä, was machst du denn da überhaupt?
Ja, das denke ich mir auch manchmal.
Wenn man so eine Frau ist, wen sehen würde im Park, würde man so denken, hä? Ja. Aber es ist auch irgendwie so, irgendwas passiert da, irgendwas Geheimnisvolles. Mein Eindruck ist, der sich bei mir als Betrachter einstellt, das ist genau das, du bist auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Etwas, was sich dir selber möglicherweise auch gar nicht unbedingt erschließt, aber die Bilder führen vielleicht immer einen kleinen Schritt weiter darauf hin.
Ja.
Was sagst du dazu?
Also auf jeden Fall eine sehr coole Ansicht, die du hast. Auch, dass du die Bilder meditativ findest, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und die Fragen, die du gestellt hast, das sind schon gut zusammengefasst, die Fragen, die ich mir auch so stelle. Und das sind natürlich auch Themen, die ich dann in meinen Bildern eigentlich so verarbeite. Also ich glaube, man ist, beziehungsweise ich würde sagen, ich bin nie an einem Punkt, wo ich mich komplett verstanden habe oder wo ich mich komplett gefunden habe. Also natürlich kennt man seinen Charakter und man kennt auch irgendwie seine Stärken oder seine Schwächen, aber irgendwie sieht man sich selbst ja doch immer anders, als man von anderen gesehen wird. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wenn man in den Spiegel schaut, das ist ja vor allem bei Frauen oft so, dass sie, das fällt mir zum Beispiel bei manchen Freundinnen von mir auf, wenn die sich im Spiegel schauen, dann haben die immer einen bestimmten Blick drauf, wo man genau weiß, die sehen sich jetzt selbst und die setzen dann genau den Blick auf, wie sie sich selbst halt sehen wollen. Ob das jetzt wie so ein leichtes Duckface ist oder ob das eine bestimmte Schokoladenseite ist, die dann immer in den Spiegel gedreht wird, aber es ist halt dann die Frage, wer ist man denn wirklich oder wie wird man denn von anderen gesehen? Und da finde ich es halt spannend, zum Beispiel, wenn ich die Ergebnisse sehe, dass ich mich ja währenddessen, wie gesagt, nicht selber sehe und erst dann merke, wie ich eigentlich wirke.
Das ist ja, ich finde das ist ja eigentlich der große Unterschied. Im Spiegel kriegst du ja ein direktes Feedback. Genau. Das heißt, da steht da jemand gegenüber, das ist wie eine Kommunikation mit einer anderen Person. Und wenn du dich selbst fotografierst, du siehst dich ja nicht, du hast erstmal kein direktes Feedback, sondern du siehst dich eigentlich ja zeitversetzt später wieder, auch vor allem, wenn dieser Moment ja vergangen ist. Also das finde ich ja interessant. Mhm. Das finde ich auch interessant, wie man so Selbstporträts, wie man das dann so umsetzt, weil mir würde das jetzt sehr schwer fallen, weil ich eine eigene Sicht auf mich habe und das ist ja schon ein Unterschied. So.
Ja, und auch wenn man, also wenn du mich zum Beispiel fotografierst, Marc, dann ist es ja immer so deine Sicht auf mich. Dann du fotografierst mich dann zum Beispiel aus einem bestimmten Winkel oder mit einem bestimmten Gesichtsausdruck, weil du mich so siehst oder weil du mich dann in dem Moment so sehen willst. Und das kann ich ja selber in dem Moment, wenn ich mich fotografiere, gar nicht beeinflussen. Also das ist halt quasi der Moment, wo ich mich dann so fotografiere, wie ich dann bin. Und dann stellt sich die Frage, also ja, wer bin ich? Oder muss ich unbedingt ein konkretes Bild von mir haben oder kann ich nicht einfach verschiedene Emotionen darstellen? Also wenn ich, also ich habe schon von vielen gehört, dass meine Bilder eher düster wirken, was vielleicht dadurch kommt, dass sie schwarz-weiß sind oder dass sie so ein bisschen geisterhaft aussehen oder dass ich vielleicht nicht lächle auf meinen Bildern. Aber
du lächelst wirklich nicht auf deinen Bildern?
Nein. aber
das dabei hast du doch so ein schönes Lächeln.
Vielen Dank. Ich lächle auch sehr gerne. Also, das finde ich passt nicht zu den Bildern und passt auch nicht zur Aussage.
Und das Lachen entsteht ja, wenn du so normal, wenn wir uns jetzt unterhalten, sie lacht, entsteht das ja in der Situation. Wenn ich jetzt irgendwo alleine rumstehe, fange ich ja auch nicht an zu lachen.
Das ist es eben.
Ohne Kontext. Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, oder?
Und ja. Was ich so ein bisschen zeigen will, auch mit Doppelbelichtungen oder Langzeitbelichtungen, ist, dass ich mich nicht festlegen will. Also ich will mich nicht festlegen, dass ich ein lustiger Mensch bin, sondern ich kann ein lustiger Mensch und ein trauriger Mensch sein. Ich will mich aber auch nicht festlegen, dass ich deprimiert bin, weil meine Bilder vielleicht auf den ersten Blick deprimiert wirken, sondern ich will, dass Menschen sich die Bilder angucken und vielleicht auf den ersten Blick eine bestimmte Emotion damit verbinden, aber sich das dann länger anschauen und überlegen, okay, ist das jetzt wirklich deprimiert oder ist es nicht eher hoffnungsvoll? Wenn es zum Beispiel so verwaschen oder verwackelt ist, heißt das nicht, dass ich vielleicht aus dem Tief gerade am Rauskommen bin, oder heißt es nicht, dass ich, wenn ich nach oben schaue, gerade optimistisch bin? Und das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle.
Ich finde sowieso, dass deine Bilder gehen nicht nur um dich, die haben mehr Inhalt als du, finde ich.
Oh, das ist gut, dass du das merkst.
Die stellen auch allgemeine. Deshalb ist es eigentlich völlig egal, lächelst du, bist du heute gut drauf oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage, ne? Sondern ich finde, die Bilder stellen Fragen ans Menschsein an und für sich.
Ja,
so,
genau.
So, wer bin ich? Wo bin ich hier? Was mache ich überhaupt? Also, diese Frage kommt mir entgegen. Und du performst das nicht, du bist das selber, auf jeden Fall. Ich finde, mein Empfinden ist, das sind deine Fragen, aber du stellst die auch ein bisschen stellvertretend so für uns halt, ne?
Ja. Ich habe dazu noch eine Frage. Es sei denn, du willst jetzt direkt was zu Gofi sagen noch?
Also ich würde noch hinzufügen, jetzt gerade, dass er gemeint hat, dass es nicht um mich geht, wenn ich mich fotografiere, sondern halt um allgemeine Fragen oder allgemeine Fragen, die sich halt Menschen stellen. Das war am Anfang so ein bisschen meine Angst. Oder auch wenn ich Leuten erzähle, ich fotografiere, und dann werde ich gefragt, ja, was fotografiere ich denn? Und dann sage ich, ja, hauptsächlich mich selbst. Und dann kommt erstmal ein komischer Blick und ich denke, oh nein, wie klingt das denn jetzt? Weil ich will ja nicht so klingen, als wäre ich jetzt so selbstverliebt, dass ich mich selbst fotografiere.
Aber kriegst du da wirklich komische Blicke? Ist
ja,
doch heutzutage in dieser ganzen Selfie-Flut fotografieren die Leute doch fast nichts anderes mehr als sich selbst.
Ja, aber das ist halt auch so. Also wenn jetzt jemand sagt, ich fotografiere hobbymäßig, dann ist das eher so, fotografiert andere Menschen. Und,
okay. Aber ich finde es schon ein Unterschied, weil selten hört man ja von jemandem sagen, dass er gerne Selfies macht. Also eigentlich, es wird zwar getan, aber es wird ja nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, es ist dann außergewöhnlich, wenn jemand sagt, ich fotografiere mich selbst, weil das ja eine ganz bewusste Geschichte ist. Nicht so, man macht das mal so eben oder wenn Menschen dann auch sagen, ich fotografiere mich so, wie ich bin. Und dann nachher stellt sich raus, da ist ja immer ein Filter drüber oder sowas. Also das ist so ein Thema, da spricht auch keiner so wirklich drüber. Also es wird gemacht, aber die Leute, die es machen, reden darüber eigentlich gar nicht. Die sagen nicht, ich fotografiere mich selbst. Das tun sie ja auch eigentlich gar nicht. Sie fotografieren vielleicht eine Idee von sich oder eine Illusion von sich und halten sich selbst aber gar nicht wirklich fest. Also das heißt, sie verstecken sich hinter, ob das jetzt Filter sind oder ob das ein Ausdruck ist. Das ist so eine Maske. Und ich finde, Jacqueline streift die halt ab. Das ist so, die geht da in die Tiefe oder versucht, so eine Idee von sich zu visualisieren. Das tun die Leute, die ja mit so Selfies, so klassische Smartphone-Selfies machen, die tun das ja eigentlich gar nicht. Also finde ich.
Nee, du hast vollkommen recht. Also was Jacqueline macht, ist Kunst. Überhaupt keine Frage. Und in der Regel sind Selfies keine Kunst, sondern Selbstdarstellung.
Ja.
Man versucht sich vor allen Dingen von der besten Seite zu zeigen.
Genau, ja,
oder?
Das ist manchmal ideal.
Ich bin voll happy, ich esse das beste Essen, ich bin an einem wunderschönen Ort, ich lebe meinen Traum, diese ganze Scheiße. Ja. Ne?
Ja. Ja. Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, ich schaue hier gerade auf eine Bilderserie von dir, die heißt Déjà-vu. Und da hast du ein Bild, wo du wo du quasi die Arme um den Körper schlingst, und dann ist es so eine Dreifachbelichtung, wo du fast jedes Mal zumindest einen sehr ähnlichen Blick hast. Das Bild fächert sich quasi auf nach oben hin, wo man deinen Kopf dann richtig sieht. Und da hast du so einen intensiven, irgendwie auch ein bisschen gruseligen oder ernsten, aber dein Blick Alter Schwede, der ist schon...
Muss ich kurz was einwerfen, das bin in dem Fall nicht ich, sondern eine Freundin von mir, ja.
Ach komm, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ist auf... ja gut, okay, dann ist meine ganze Frage jetzt für den Arsch. weil ich jetzt fragen wollte, aber da kann man es ja vielleicht für ein anderes Foto nehmen, nur das hat mich gerade so fasziniert und ich habe nicht gemerkt, dass du das nicht bist.
Ja,
das ist so peinlich.
Lange dunkle Haare, das
lange dunkle Haare.
Könnte passen,
aber, aber stimmt, wenn ich die ganze Serie und jetzt, wo du es gesagt hast. Oh
ja,
Mann,
sie könnten schon Schwestern sein. Sie sehen dich schon sehr ähnlich. Ja.
Ja, danke, Marc. Danke, Marc. Danke, Marc.
Das ist das sind französische Freunde von uns. Also sie und ihr Freund, sie sind selbst auch Künstler. Sie ist Schauspielerin und ihr Freund auch Fotograf. Ja. Und ja.
Und das stimmt. Unten steht auch, dass es ein Model ist. Na gut, egal. Hätte ich besser gucken sollen, dann wäre es nicht peinlich geworden.
Nicht schlimm.
Aber meine Frage, dafür ist es gar nicht so wichtig. Du hast ja vorhin gesagt, oder wir haben gesagt, Selbstporträt ist ein bisschen wie ein verzögerter Spiegel. Also nur, dass man den Spiegel halt quasi fertig kriegt und nicht mehr verändern kann. So. Und du hast davon gesprochen, dass du damit ja auch Emotionen ausdrückst, dich selbst ausdrückst, wer bin ich, da ein Stück weit mit einfängst und ausdrückst. Und was ich mich gefragt habe, wenn du dann so eine Serie machst, reflektierst du das dann auch? Also ist es für dich wichtig, irgendwie zu sagen, okay, und das drückt jetzt das und das aus und hiermit wollte ich, glaube ich, sagen das und das? Oder ist es mehr so, das ist der Moment, ja, das bin ich, fertig?
Also meistens ist es so, dass wenn ich mich selbst fotografiere, dann habe ich gerade eine bestimmte Emotion. Dann bin ich vielleicht besonders nachdenklich und möchte mit den Bildern irgendwas verarbeiten oder ich bin vielleicht traurig und möchte vielleicht mit den Bildern rausfinden, warum überhaupt oder also verschiedene Emotionen, aus denen ich dann heraus die Bilder mache. Und im Nachhinein weiß ich natürlich dann, in welcher Emotion ich die Bilder gemacht habe und erkenne die dann auch wieder, wenn ich die fertigen Bilder habe. Aber ich lege mich da nicht fest. Also wenn ich dann irgendwie ein paar Wochen später die Bilder nochmal anschaue und mich da gerade anders fühle, dann haben die Bilder manchmal nochmal eine andere Bedeutung für mich oder rufen andere Emotionen in mir hervor, als sie das getan haben, als ich die Bilder gemacht habe. Also, und das will ich eigentlich auch, dass, wenn Menschen sich die Bilder angucken, dass sich da auch keiner festlegen muss. Also, jeder hat eine bestimmte Sache, die er mit den Bildern verbindet oder wird an verschiedene Emotionen erinnert oder an Situationen erinnert und da möchte ich mich auch nicht festlegen. Also, ich weiß immer, wie die Bilder entstanden sind und aus welcher Emotion heraus, aber konkret festlegen möchte ich mich da nicht dann.
Marc, du forschst, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr habt ein ähnliches Thema stellenweise. Hm. Ich sage das jetzt immer wieder einfach so und ihr könnt mich immer korrigieren, wenn das Quatsch ist. Aber während Jackie so ein bisschen mehr nach der eigenen Weiblichkeit forscht, suchst du irgendwie auch oder forschst du auch nach der Weiblichkeit, aber du bist eben ein Mann. Und insofern ist das Weibliche für dich jetzt irgendwie auch das andere sozusagen. Könnte man das so sagen? Also mir kommen deine Bilder so vor, als würdest du letztlich immer wieder so das Weibliche erforschen.
Ja, vielleicht erforsche ich ja das Weibliche in mir. Ich weiß es ja nicht.
Kann ja auch sein.
Nein,
ja?
Ich finde einfach, muss ich so sagen, jetzt unabhängig von der persönlichen Präferenz, finde ich Frauen durch immer irgendwie angenehmer als Männer, auch in Gesellschaft. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja. Aber
euch zwei zum Beispiel.
Nein, aber nee, ich tue es mir manchmal in so dieser typischen männlichen Gesellschaft etwas schwer, weil da oft eher so typische Merkmale nach außen gekehrt werden. Das heißt auch immer so dieses Stärke und so dieses, also es wird selten so die emotionale Seite zugelassen. Verletzlichkeit, das ist auch mit Männern fotografisch immer sehr schwer umzusetzen.
Ich finde, es wird wahnsinnig schnell kompetitiv
unter Männern. Ja, ja,
es geht ganz schnell, ist ein Schwanzvergleich, ist sofort
selbst da. Selbst wenn man alleine da ist, er möchte auf dem Foto irgendwie stark und versucht mal mit einem Mann, der vielleicht mit so einer Idee zum Shooting kommt, versucht da mal eine Emotionalität herzustellen, die Verletzlichkeit ausdrückt, wird ja nicht gelingen. Dann heißt, nee, das möchte ich nicht, nee, das ist ja komisch, ne? Fühle ich mich nicht wohl und das ist tatsächlich schon schwierig, da Ideen umzusetzen.
Ich habe mich gefragt, du machst ja viel Aktfotografie.
Ja.
Wunderschöne Aktfotografie, finde ich. Aber eben überhaupt keine männliche Aktfotografie. Also es ist immer weibliche Aktfotografie. Gibt's da einen Grund?
Ja, also gut, es gibt nicht nur. Ich habe auch männliche Aktfotografie schon gemacht, ja. Aber das sind halt einfach die Gründe. Also ich kann mit Frauen kann ich mich eher identifizieren und verstehe ich mich auch viel besser. Und es gibt auch Männer, mit denen ich mich verstehe, aber das sind dann oft auch Männer, die jetzt nicht vor die Kamera nackt treten möchten. Also das ist ja so die Schwierigkeit daran. Während Frauen haben da kein Problem, da was von sich zu zeigen. Das meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch etwas mehr. Es ist ja diese Körperlichkeit zeigt ja auch immer eine gewisse Verletzlichkeit oder eben so, man hat den Panzer und das alles, was oft auch in unserer Gesellschaft den Menschen ja ausmacht, zum Beispiel Kleidung, Mode, ne, man, ob das jetzt Status ist und man möchte ja irgendwie vielleicht zeigen, zu welcher Gruppe man gehört oder keine Ahnung, ja, also das ist ja schon alles eine gewisse Art der Verkleidung, das fällt ja weg, ja. Also es ist im Grunde genommen wirklich so ein bisschen der pure Mensch, auch weil ich dann immer sage, bitte nicht schminken, das ist mir auch immer wichtig, weil das gehört für mich dann auch ein bisschen zur Verkleidung mit dazu. Ja. Und da möchte ich den Menschen einfach pur haben. Und das schaffen Frauen, schaffen es einfach, da genau das auszudrücken, was ich suche.
Ja, also viele, viele Motive, da machen sich die Frauen wirklich sehr verletzlich.
Ja, sehr. Ne?
Also manche sind auch sehr in your face, sehr irgendwie auch so, dass man denkt, also man kennt die sogenannten Aktfotografien oder Nudes oder so. Selbst wenn die Models, die da sind, nichts anhaben, wirken sie immer noch wahnsinnig stark, irgendwie auch in ihrem Sexappeal unglaublich mächtig, finde ich so. Also, weil die sind dann einfach makellos und so, wow, man wird ja so gerade so weggeblasen und gleichzeitig sind sie, also irgendwie hat, ich weiß nicht genau, es wirkt so, als hätten sie immer noch sozusagen die Oberhand so, ne? Also, Sexappeal kann ja auch eine Form von Macht sein, eigentlich so. Also man kann sich dem gar nicht entziehen und jemand, der sehr schön ist, kann das ja auch einsetzen für seine eigenen Zwecke sozusagen. Die Frauen, die du fotografierst, also schutzlos ist vielleicht das falsche Wort, aber offen auf jeden Fall, verletzlich ist wahrscheinlich das richtige Wort.
Ja, also vielleicht kann man es eher anders ausdrücken, also eher so, dass ich versuche so die Stärke der Schwäche zu zeigen. Also Das eben, weil Schwäche ist in unserer Gesellschaft ja sehr negativ besetzt auch. Also es ist so, wenn man sagt, Mensch, schwache Person oder so, ist das ja sehr negativ gemeint. Und dabei gehört Schwäche ja zur Stärke genauso dazu. Und nur weil jemand zum Beispiel etwas aushält, ja, wird zum Beispiel eine Frau wird von einem Mann geschlagen und die Frau hält es aus. Und ich sag mal so, die stärkere Person von beiden ist in dem Fall die Frau, weil sie das vielleicht hinnimmt, weil sie das erträgt. Wenn Schlagen einfach ist, Schlagen ist wirklich das Einfachste, wenn jemandem überlegen bist und du schlägst den, was willst du tun? Und, und eben so eine Schwäche.
Oder eine behinderte Person zum Beispiel, ne? Die körperlich möglicherweise schwach ist, aber das Leben dann eben trotzdem irgendwie positiv nimmt und daraus eine Kraft entwickelt. Das ist ja eine wahnsinnige Stärke
eigentlich. Und genau das ist es. Und das versuche ich auch immer. Ich meine, ich will jetzt auch nicht die Bilder zu überladen mit Aussagekraft. Aber das ist schon für mich immer ein wichtiges Ansinnen. Ne? Ich bin ja auch so ein sehr politischer Mensch. Ein Mensch, der auch versucht, immer Schwächere zu unterstützen oder Schwächere eine Stimme auch zu geben, wenn möglich. Und so ein bisschen fließt das schon in die Bilder ein. Ja.
Ich finde, die sind sehr variantenreich, deine Bilder. Also die Weiblichkeit, die du zeigst, ist von, ich sag mal, von einfach nur Körperausschnitten, ne? Hier so eine Vulva mit einer Muschel davor irgendwie. Und dann ernste, abgewandte, in der Regel auch bei dir doch auch mal ein fröhliches Bild. Und dann hast du diese Bilder, wo du sehr stark mit Accessoires arbeitest. Eine Frau hat einen Lampenschirm über dem Kopf, eine andere Frau kommt, was ist das, ein Tintenfisch, Tentakel aus dem Mund. Kannst du gerade zu diesen Sachen nochmal was sagen? Weil ich finde, es sind ganz starke Motive, die aber auch irgendwie natürlich befremdlich sind. Also warum setzt du einer Frau einen Lampenschirm auf den Kopf? Warum lässt du ihr ein Tentakel aus dem Mund kommen? Was ist da so dein Gefühl dazu oder deine Intention?
Ja gut, also was ich ja auch sehr mag, ja, ist ja Surrealismus, surrealistische Bilder. Ja. Und da passt das einfach rein. Und dann kommen natürlich unterschiedliche Einflüsse zum Tragen. Ja, auch das mit dem Lampenschirm, das hat sich eigentlich zufällig ergeben, aber es ist auch ein Motiv, was man sicherlich schon mal gesehen hat. Aber ich mag dann so dieses, das Loslösen. Und wenn eine nackte Frau da steht, einfach nur da steht, vielleicht noch lächelt, dann ist das für mich direkt, geht das so in so eine erotisierende Wirkung oder sowas. Es wird so sexualisiert. Ja. Und wenn sie da steht mit dem Lampenschirm auf dem Kopf, dann bekommt das Bild einen völlig anderen Kontext. Die Leute denken drüber nach, ja, was so. Das heißt, es wird ein Denkprozess aktiviert und nicht nur jetzt, dass man da jetzt einfach einen Frauennackt hinstellt. Das finde ich dann nur dann gut, wenn auch etwas von der Persönlichkeit einfließt oder wenn man sagt, es geht jetzt wirklich darum, wie sie steht, dass sie irgendwas wirklich was ausstrahlt, ne? Wie das zum Beispiel bei der Vitiligo-Serie dann war, wo das Körperliche, diese, das ist ja so eine Hautkrankheit, wo das halt so thematisiert wird.
Wie wichtig ist Erotik in dem Zusammenhang bei den Bildern?
Nee, bei mir eigentlich nicht so wichtig. Ne? Also vielleicht schwingt das mal unterschwellig mit, aber sicherlich nicht bewusst. Und ich versuche das auch eher auszuklammern. Weil das in dem Moment geht es mir ja gar nicht darum. Ne? Ich habe die Tage noch mit jemandem gesprochen, der sagt, bei ihm ist es schon wichtig, dass so eine gewisse sexuelle Spannung bei der Fotografie mit dabei ist, natürlich in Absprache mit den Modellen, weil sonst könnte keine sexuelle Spannung im Bild sein. Und da hat er dann sicherlich auch nicht Unrecht. Aber mir ist es genau umgekehrt. Ich versuche das eher sehr nüchtern zu betrachten und genau das habe ich dann gar nicht auf dem Schirm. Also das ist gar nicht meine Intention, in dem Moment sehe ich das auch nicht. Ich gucke auch oft gar nicht so richtig hin. Ich habe so eine Idee und dann bin ich fokussiert drauf und man unterhält sich, aber die Nacktheit ist ausgeblendet.
Du hast ein Bild gemacht zum Beispiel, das Model hat einfach nur einen Rock an, aber nichts drunter, sie hebt den Rock so nach oben und du fotografierst wirklich frontal auf die Vulva sozusagen, ne? Das ist ja so eigentlich so eine Gucker-Pose, so als 15-Jähriger wünscht man sich das oder wenn man so richtig betrunken ist, dann denkt man so, ach, das wäre schön, mal wieder so zu gucken. Okay. Ne? Irgendwie, also so, eigentlich ist es nicht so die klassische Spannerperspektive, würdest du es anders sehen? Oder worum ging es dir da in dem Moment?
Gut, ich weiß jetzt nicht exakt, welches Bild du meinst.
Das habe ich irgendwann, ich habe auf deiner Webseite gescrollt. Und das war eins der farbigen Bilder übrigens. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch schon
ein bisschen so. Das war ein Polaroid, glaube ich, genau. Doch, das war ein Polaroid, genau. Ja, sicher, also ich lege mich da ja auch nicht fest. Ne? Und manchmal spiele ich ja auch mit den, vielleicht mit den Sichtweisen oder mit denen, was man vielleicht reininterpretiert. Und ich finde ja auch gerade Thema Vulva, die kommt bei mir in vielen Bildern vor. Einfach, weil ich der Vulva auch ein so blöd das jetzt klingt, ein Gesicht geben möchte.
Das klingt
jetzt ein bisschen irre, aber das ist gar nicht jetzt auch gar nicht sexuell gemeint oder so, sondern man kennt das aus klassischen Fotografien oder klassischen Aktfotografien. Da gibt es auch immer so ganz typische Posen von Frauen, die dann so die Beine so eng aneinander quetschen, so leicht das eine Bein über das andere und die steht da zwar nackt, aber quetscht so ihre Vulva so weg, dass man es nicht sieht, ja. Und dann gerne auch mit dem Kommentar, dass man ja auch etwas der Fantasie des Betrachters überlassen sollte. Und das ist was, das stört mich wirklich ungemein, weil auf der einen Seite wird hier ein Körperteil einfach mal auch gleich sexualisiert, indem man dann auch direkt wieder von Fantasie spricht, ne? Dann das so Kopfkino, was auch immer gerne dann erwähnt wird. Und dabei ist die Vulva ist ja auch ein Körperteil wie jeder andere. Und ich finde, dass man den, der wird immer so versteckt und auch immer so tabuisiert, weil das ist ja so ein bisschen das Böse, was so den Mann lockt und den Mann auch zu Straftaten verleitet. Ne? Also Thema Vergewaltigung wird ja immer der Frau gerne auch die Schuld gegeben. Und genau. Ich finde...
Der Mann könnte sich der Macht der Vulva nicht entziehen.
Richtig, ja, sozusagen. Ja, und ich versuche da auch immer so eine Normalität dem Ganzen zu geben und die auch mal zu zeigen. Auch wenn man mitbekommt, was Frauen teilweise für eine Sicht auf ihre Vulva haben, auch in Bezug auf Idealform. Und dann gibt es mittlerweile, ich habe letztens, oder was ist letztens, vor einem Jahr mal, da wurde sogar im Fernsehen Werbung dafür gemacht, für ästhetische Chirurgie an der Vulva, ja, wo dann Schamlippen verkleinert werden. Das muss, man denkt sich, meine Güte, ja, und dann wird dann wirklich noch so ein Bild aufgebaut, so muss das aussehen und so soll es nicht aussehen. Und das, und da haben ja auch mittlerweile ganz, ganz viele gesagt, die erst dadurch wirklich sich so akzeptiert haben, seit ich die Bilder von ihnen gemacht habe, und die das dann akzeptiert haben. Und es gibt auch Künstler, die zum Beispiel Abdrücke von Vulven machen. Es gibt also eine Künstlerin, der ich auf Instagram folge, die macht von Vulven Abdrücke und gießt die nachher aus als Gips, und das ist auch wunderbar, und die hatte auch nur gute Erfahrungen, wo die Frauen sagen, Mensch, endlich akzeptiere ich mich da mal. Das ist wirklich nicht nur, das ist so ein Tabuthema, was sehr schwierig ist, und ich versuche es.
Ich habe mal, im Internet habe ich mal was ganz Tolles gesehen, eine japanische Künstlerin, die von ihrer eigenen Vulva einen Abdruck gemacht hat. Dann hat die den Abdruck vergrößert und hat daraus ein Paddelboot gemacht. Ja, genau, das habe ich gesehen, genau. Also, fantastisch. Also die konnte dann in ihrer eigenen Vulva über die Flüsse paddeln. Aber die hat dann irgendwie auch, die hat tatsächlich aber auch wiederum Ärger
gemacht. Ja, die ist verhaftet worden, für ihre Kunst. Verhaftet worden.
Geht, genau.
Und gut, in Asien ist das auch nochmal alles nochmal spezieller als hier.
Aber
auch großes Thema.
Da fragt man sich doch, also vor allem, also ich habe eine sehr anatomische Sicht auf den Körper, wahrscheinlich durch mein Studium, aber was unterscheidet die Vulva von meinem Knie? Ich dürfte zum Beispiel in meinem Knie paddeln, aber ich darf nicht in meiner Vulva paddeln. Also im Endeffekt, was macht es denn aus? Also ob ich, jede Frau hat Brüste, jeder Mann hat im Endeffekt auch Brüste. Man kann genauso gut Brustkrebs haben wie eine Frau, also natürlich seltener, aber es ist theoretisch ja möglich. Und warum wird das so tabuisiert? Warum wird da so ein Drama draus gemacht?
Genau, männlicher Nippel darf gepostet werden in sozialen Netzwerken, weiblicher nicht, obwohl es identisch ist.
Das ist wirklich absolut irre. Das ist wirklich irre.
Warum muss eine Frau in der Öffentlichkeit ein BH tragen, weil sie Angst haben muss, dass sie von einem Mann vergewaltigt wird? Also warum ist das so ein großes Thema, und warum wird es auch auf sozialen Medien so tabuisiert? Das ist halt die Frage, die sich immer stellt.
Ja. Und mit der Tabuisierung macht man es ja nicht besser, sondern im Gegenteil. Ja. Und ich versuche da halt auch ein bisschen gegenzusteuern. Also auch die Schönheit zu zeigen, die Vielfalt, das Ungeschminkte, und ich bin auch froh, und die Frauen, die sich da fotografieren lassen, das sind eigentlich fast allesamt sehr gute Freunde von mir, und die finden das auch gut, also die unterstützen das, machen das mit. Die würden es ja nicht tun, wenn sie sich jetzt unwohl fühlen würden oder wenn sie das Gefühl hätten, das dient jetzt irgendwelchen sehr obskuren Gedankengängen. Und ich finde auch, dass diese Bilder gerade auch nochmal durch die Abstraktion, schwarz-weiß oft, dass das auch nicht so das typische Klientel anspricht, die das jetzt sexualisieren möchten.
Ja, das stimmt.
Ja, natürlich. Ja, stimmt. Also ich würde auch sagen, das sind, also sexy wäre der falsche Ausdruck dafür, völlig falscher Ausdruck. Ja. Genau. Aber an der Stelle würde ich gerne nochmal Jackie fragen, weil du machst ja zumindest in deinen Selbstporträts, ist überhaupt kein Akt. Ne? In deinen Fotografien, wo du andere Leute fotografierst, kommt das schon auch vor, weil du jetzt gerade so gesagt hast, ja, was denn daran besonders, ist doch wie ein Knie und so. In deiner eigenen Fotografie siehst du es aber anscheinend anders, oder?
Also theoretisch sehe ich es nicht anders. Praktisch, wie du gesagt hast, ja schon, weil ich mich selbst nicht nackt fotografiere, und das liegt eigentlich an meinem Beruf. Also ich habe so schon die Erfahrung gemacht, dass Männer im Krankenhaus als meine Patienten oft so ein bisschen bestimmte Grenzen überschreiten. Also wenn ich dann zum Beispiel hingehe und sage, Herr so und so, ich müsste Ihnen jetzt Blut abnehmen, wir müssen die Laborwerte kontrollieren, und dann kommen Antworten wie, bei mir dürfen Sie doch alles machen. Und
oh Gott, oh Gott.
Ja, das ist halt da wird man dann schon so ein bisschen nachdenklich. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass mir jetzt vor kurzem sogar erst passiert, dass mich ein Patient, den ich mit behandelt habe, der ist mir auf Instagram gefolgt, wurde schon länger, und hat mich dann angeschrieben auf Facebook. Und das ist halt dann irgendwie so die Verknüpfung. Wenn ich dann im Hinterkopf hätte, dass Leute, die ich behandle, die ich dann als Ärztin behandle, dass die mich nackt gesehen haben und sowieso keine Grenzen kennen und dann natürlich noch weniger Grenzen kennen, weil das dann für manche wie eine Einladung wirkt. Das ist sehr traurig, dass ich das so sagen muss, und ich würde das auch gerne nicht so sagen müssen, aber aus eigener Erfahrung habe ich leider gemerkt, dass das im Moment noch die Realität ist.
Und da sind wir wieder beim Thema. Ne? Ja. Das ist da sind wir wieder an dem Punkt, wie die Gesellschaft auch mit Frauen umgeht, Frauenkörper betrachtet. Ja, schwierig.
Hm. Dann machst du ja eigentlich fast sowas wie feministische Fotografie, Marc.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Also sicherlich steckt da schon gewisser feministischer Anspruch von mir drin. Ich würde jetzt aber nicht auf die Idee kommen, da jetzt mich als großen Feministen hinzustellen. Ich bin immer noch ein Mann, und das wäre jetzt, fände ich jetzt ein bisschen, vielleicht, wenn die Leute das so sehen, dann fände ich das super. Ja, das ist zumindest mein Bemühen. Mhm. Ich weiß aber auch, als Mann ist es auch nicht immer so einfach, da diesen Weg so zu finden. Es steckt manchmal doch noch immer irgendwas in einem, was vielleicht dann doch noch nicht so ganz richtig ist. Ne? Das kann ich jetzt, also nicht, dass ich jetzt was weiß oder so, sondern ich sage nur, deswegen will ich so diesen Begriff für mich jetzt nicht so in Anspruch nehmen. Ich denke, ja.
Ja, gut, diese Art von Selbstkritik oder selbstkritischer Betrachtungsweise kenne ich von mir auch, finde ich auch gut. Also auch eigentlich würde mich schon interessieren, was für eine Art von Rassismen sozusagen
noch in mir stecken. Genau, sowas meine ich. Genau.
Rassistische Vorurteile, wo ich mich eigentlich als so einen total aufgeklärten Typen, und dann schießt mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf, wo ich denke, wo kommt das denn
jetzt her? Genau, also, das
haben wir wahrscheinlich
alle. Das meinte ich, deswegen möchte ich da jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier der große Feminist, weil ich weiß nicht, was da noch so an patriarchischem Denken in meinem Gehirn steckt, was ich bisher noch nicht so analysieren konnte oder was irgendwie doch noch so zum Vorschein kommt.
Aber man kann schon sagen, du hast eine wahnsinnig menschenfreundliche Sicht auch. Also in deiner Kunst. Ja. Du willst die Menschen ungeschminkt und direkt und in ihrer ganzen schönen Schwäche, schwachen Schönheit, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Darum geht es dir, ne? Es ist irgendwie, es ist eher humanistische
Kunst. Genau, in ihrem kompletten perfekten Unperfektionismus.
genau.
Möchte ich die Menschen fotografieren, weil das Menschsein ist eben nicht perfekt. Und wo wir schon drüber geredet haben, über analoge Fotografie, dass das ja auch nicht immer perfekt ist, dass man auch mit Schwächen leben muss. Das heißt, wie die Ergebnisse, dass die vielleicht doch nicht so sind, wie man das gerne hätte. Und genauso ist ja das Leben und so ist der Mensch. Und das ist einfach so eine große Suppe, aus der ich einfach nur schöpfe oder versuche, da meine Inspiration zu ziehen.
Ja. Und was man sich sonst für Bilder anschaut auf Instagram oder auf Facebook oder auch im Fernsehen, das ist halt wirklich viel gefotoshoppt und beschönigt und mit der ganzen Schminke und allem eigentlich nicht mehr die Darstellung der Wirklichkeit. Und das, was wir machen, ist eigentlich so eine Gegenbewegung fast. Also einfach nochmal das darzustellen, was es halt wirklich ist, um den Leuten auch zu zeigen, die Menschheit ist vielfältig und es gibt nicht ein Idealbild und vor allem Frauen, also was wir da auch manchmal bei Models mitbekommen haben, was die für Selbstzweifel haben, das sind die hübschesten Menschen, die man gesehen hat, und die sind so selbstkritisch, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein, also wo kommt das denn her, also wo kommt dieses eigene Bild her und warum muss man sich immer an Idealen orientieren und
nicht mal an Ideen, also das sind so eigentlich so Trugbilder eigentlich oft, ne? Das ist so verrückt.
Ja.
Schön, dass du uns zuhörst und dass du den Weg zu uns gefunden hast. Kunst ist wichtig, das steht so ähnlich schon in der Bibel, da steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, und das stimmt ja auch irgendwie, der Mensch braucht mehr als das, der Mensch braucht Feste, Freunde, Urlaub, Sex, Spaß und Kunst. Und deshalb schauen wir Filme und lesen Bücher, gehen ins Theater, gehen auf Konzerte, hören Musik, schauen uns Bilder an und so weiter und so fort. Das gehört einfach zum Leben dazu. Es ist etwas Normales. Wir brauchen es. Und hier bei Cobains Erben reden wir drüber. In einer total normalen Sprache. Nicht besonders abgehoben, nicht besonders esoterisch. Muss ja gar nicht sein, finden wir. Man kann ja über eine völlig normale Sache völlig normal reden. Manchmal wissen wir was, manchmal reden wir auch Blödsinn. Das ist irgendwie Teil des Spiels. Aber es geht darum, es besser zu kapieren, besser zu verstehen und selbst besser zu verstehen. Vielleicht auch das Leben dabei. Und wenn dir das gefällt, dann bist du hier genau richtig. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, die ihr uns möglich macht. Es gibt einige Leute, die sich entschlossen haben, uns monatlich zu unterstützen, damit diese Arbeit weiterlaufen kann und damit wir auch ein bisschen in die Zukunft planen können. Und ihr ermöglicht uns das mit kleinen, manchmal auch etwas größeren monatlichen Beiträgen. Wenn dich das interessiert, wenn du uns auch helfen möchtest, weil du findest, dass es sowas wie Cobains Erben geben sollte, dann geh doch zu cobainserben.de, unserer Webseite, und klick auf den Link Mach uns möglich. Da erfährst du, wie du uns unterstützen kannst. Es gibt eine Crowdfunding-Plattform, die heißt Steady. Das kannst du auch googeln. Google Goofy Müller und Steady, dann landest du da. Und da kannst du dich entschließen, ob du mit einem ganz minimalen kleinen Betrag oder mit einem etwas größeren Betrag uns monatlich helfen möchtest, weiterzuarbeiten. Es gibt ein Dankeschön dafür. Wenn du das tust, bist du sozusagen berechtigt, an einem monatlichen Video-Hangout mit mir teilzunehmen. Wir treffen uns dann einfach, wir reden über das Leben, über die Kunst, über das, was uns interessiert, stellen Fragen, stellen vielleicht eigene Sachen vor, eigene Bilder, Texte, Songs und reden drüber und haben einfach eine gute Zeit. Darum geht's nämlich. Es soll Spaß machen und es soll uns was bringen. Vielleicht schaust du mal vorbei. Steady, Goofy Müller. Da kannst du dich auch bei einem Newsletter anmelden, den es jetzt neuerdings gibt, wo du die neuesten Sachen in dein Postfach bekommst, ohne lange danach suchen zu müssen. Dankeschön auch an dich, Lydia, die du neulich erst dich entschlossen hast, uns ein bisschen zu helfen. Und vielen Dank auch an dich, Ulrike, die du uns dieses tolle Paket geschenkt hast. Es ist angekommen. Du hast uns den Roman Als wir träumten geschickt und die Verfilmung dazu, weil du die Folge Glotzen oder Lesen so schön gefunden hast. Und es ist angekommen und wir haben uns wirklich total darüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Wenn du uns sonst noch helfen willst, teile diese Folge bei Facebook, bei Twitter. Hilf uns ein bisschen bekannt zu werden. Und dann kann die Reise weitergehen und wer weiß, wo sie uns noch hinführt. Das werden wir dann rausfinden. So, das war alles an Zwischenansagen und jetzt geht es weiter mit diesem tollen Gespräch. Viel Spaß dabei.
Ich habe ein bisschen gedacht, also zum einen empfinde ich, also vor allen Dingen Jackies Stil, aber ich finde, das kommt durchaus auch bei einigen Bildern von Mark, fällt mir so der Begriff Gothic irgendwie ein, so von der Stimmung, von dem, wie die, und zwar jetzt nicht Gothic im Sinne von so, vom Musikstil, also nicht so Ledermantel und so, Schwarzficker oder so, sondern eher Gothic im Sinne von klassischer Gespenstergeschichte irgendwie so. Also so ich finde, eure Bilder haben zum Teil was sehr, im Englischen würde man sagen, it's haunting. Mhm. Also nicht, mir fällt dafür kein deutscher Begriff ein. Also es hat sowas Verfolgendes, mhm. sowas eben sowas leicht Gespenstisches irgendwie. Und gut, vielleicht verbindet man das auch mit klassischen Bildern eher. Ne? Ich meine jetzt, eure Bilder wirken eher ein bisschen wie, keine Ahnung, 20er Jahre oder sowas. Mhm.
Das ist ein schönes Kompliment. Ja, das ist auch oft das Ziel gewesen, mhm. tatsächlich. Ja.
Ja? Mhm. Ah ja. Ja, genau. Mhm. Und also ich wollte nur sagen, so diese Stimmung, ist es für euch, also treffe ich damit was oder ist mhm. es nur so mein, lege ich das da so drüber?
Nee, auf jeden Fall. Also
auch,
ja.
Ja, ich denke zumindest mal vom Bildästhetischen her. Ja. So wenn ich jetzt zum Beispiel das Tentakelbild, so dann denkt man vielleicht an mhm. H.P. Lovecraft, ne? Deswegen mhm. der Titel mhm. auch, The Call of Cthulhu und so ein bisschen so viktorianisch angehauchte Düsternis. Genau. Kann auch schon mal drinstecken, also nicht in allen Bildern oder so, aber sicherlich auch mal in in dem einen oder anderen Bild, ne? So diese.
Ja, genau.
Das sind ja nicht die typischen hübschen Bilder, die man vielleicht sonst so kennt, wo Models besonders schön dargestellt werden und lächeln und sondern es sind ja eher Bilder, die auch zum Nachdenken anregen sollen und einen vielleicht auch so ein bisschen verfolgen sollen, wie du es eben gesagt hast.
Geschichten erzählen.
Und dass es halt nicht so Bilder sind, die man sich kurz anschaut und dann zum nächsten Bild weiterscrollt, sondern bei denen man vielleicht auch mal hängen bleibt und überlegt, okay, was soll das jetzt bedeuten?
Bei mir ist es ja auch so, dass ich lege mich ja nicht auf einen Stil fest. Es gibt Menschen, die machen dann nur Porträts oder so und ich liebe Porträts. Ich liebe es, Menschen zu porträtieren. Ich liebe es aber auch genauso, kleine, düstere Geschichten zu erzählen, dann wieder was Surreales, dann wieder was vielleicht extrem sozialkritisches, gesellschaftskritisches zu produzieren. Ich will mich da auch nicht so festlegen. Also es schwingt irgendwie immer eine gewisse Sprache mit, die so meine eigene ist, aber das kann so in unterschiedlichen Nuancen geschehen. Und manchmal mag ich es auch wirklich so, diesen reinen 20er-Jahre-Look, ich will das jetzt mal Look nennen, aber mit Look meine ich eigentlich auch so ein Gefühl und also wo man denken könnte, das hätte jetzt auch irgendjemand so aus der Pariser, damals von den Pariser Künstlern, so Man Ray, so irgendwie dann fotografieren können. Und das mögen wir einfach, auch Collodium, ne? Das hat ja automatisch immer so was Viktorianisches, harten Kontraste und das hat ja immer schon so was Düsteres direkt. Und das kann man auch nutzen. Also das nutze ich dann schon gezielt für manche Bilder.
Ja. Bei deinen eher surrealen Sachen musste ich öfters an Magritte denken, den ich sehr verehre.
Ja.
Da gibt es dieses schöne Bild, wo man einen nackten Frauenkörper auf einem Bücherstapel sitzen sieht. Mhm. Und die also auf zwei Bücherstapeln und die Rille der Bücher quasi, also dieser beiden Stapel, da ist die, also ich sag's mal auf Deutsch, ist die Arschritze die Verlängerung.
Genau, richtig, ja.
Das klingt so schön.
Und möchtest du wissen, wie das Bild entstanden ist? Das ist im Rahmen, das begann mit dem ersten Lockdown, so als Corona im letzten Jahr im März begann, habe ich angefangen, Menschen über Skype zu fotografieren auf Polaroid. Und da haben wir damals auch eine Online-Ausstellung gemacht mit noch zwei französischen Fotografen zusammen. Und dort habe ich dann diese Serie präsentiert mit Menschen, die ich in aller Welt so über Skype auf Polaroid fotografiert habe.
Ach, irre.
Ja, und das
ist
ja stark.
Das ist wirklich geil. Das ist
genau. Und sie, die kenne ich auch schon länger. Das ist eine Luxemburgerin, die jetzt aber in Berlin lebt.
Ja.
Und sie hat auch einen Account bei Instagram, der sich nur um Bücher dreht. Also sie ist ein richtiger Bücherwurm, Bücherfreak. Und sie habe ich dann natürlich, weil ihr Zimmer war voll mit Büchern. Und dann habe ich sie natürlich dann mit ihren Büchern fotografiert.
Ein sagenhaftes Bild. Und du hast das quasi vom Computerschirm.
Genau.
Mit der Polaroid abfotografiert.
Genau, ich habe sie dirigiert. Man sitzt da und da und es dauert auch sehr lange, bis man dann das hat, was man möchte. Ja. Und dann heißt es, okay, jetzt stopp. Und dann fotografiere ich das vom Fernseher. Also ich habe da meinen Rechner am Fernseher angeschlossen, fotografiere ich das dann auf Polaroid ab.
Aber live natürlich.
Das ist fantastisch. Ich habe das zum ersten Mal auf Facebook, glaube ich, bei dir entdeckt. Du hattest das irgendwo gepostet. Und ich fand die Aktion an sich schon mal so großartig. Also es waren Leute, die du nicht kanntest, oder?
Teils,
es waren
teils.
Irgendwelche Leute irgendwo auf der Welt.
Also ein paar Leute kannte ich nicht, ein paar Leute kannte ich. Und ne, die, zum Beispiel eine in Paris zum Beispiel, die kannte ich nicht. Und dann unterhält man sich erstmal eine Stunde oder zwei Stunden, weil mir ist immer wichtig, Menschen kennenzulernen. Ich kann nicht sagen, jetzt mach mal und ich kenne die Person nicht. Ich muss sie erstmal kennenlernen und dann kann ich auch eine Idee entwickeln, und diesen Menschen auch einfangen. Wie will ich einen Menschen porträtieren, den ich nicht kenne? Das geht nicht. Das funktioniert
nicht.
Und es muss viel Persönlichkeit immer mit reinkommen und dann muss man halt erstmal zwei Stunden sich unterhalten.
Ja.
Aber wie können die Bilder auch so gut aussehen? Du fotografierst die von einem Fernsehbildschirm ab, ne? Ich habe das erst nicht glauben können. Ich habe die gesehen, wow, geiles Polaroid. Wie Skype. So, ne? So. Also das hat. Wie, warum sieht das so geil aus?
Ja, das funktioniert einfach. Nein, das ist die Polaroid. Es funktioniert so auch nur mit diesen Polaroids, also mit der SX-70 habe ich das fotografiert. Auf SX-70 Polaroids, wird aber auch mit dem 600er gehen. Weil ich kann es gar nicht sagen, weil die Belichtungszeit ist dann auch ein bisschen länger. Dass dieses Flackern, Flimmern, das verwascht das, also verwäscht das Ganze vielleicht ein wenig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gleiche, habe ich auch getestet, abfotografiere auf Film mit einer Kamera oder auch mit der Instax, das funktioniert einfach nicht. Nur die Polaroids sehen tatsächlich exakt so aus, wie sie aussehen würde, als hätte ich es live vor Ort fotografiert.
Ist ja stark, ey.
Ey, die SX 70, ne? Ist das die Polaroid? Hat die noch den Packfilm oder was für eine Art von Film?
Das sind so die ganz normalen Filme, die so rauskommen, die man jetzt aus...
Mit dem Motor
genau,
so
richtig,
und
genau,
dann kommt das Ding raus, oder was?
Ja. Ah ja, okay. Die dann unten dieses Depot haben, was dann rausgequetscht wird und dann muss man ein bisschen warten.
Ja, genau. Das ist
jetzt kein Packfilm, keine Pile-Part-Filme, sondern diese ganz normalen Standardfilme, ja.
Ja. Und ist Magritte, ist das irgendwie, habe ich das,
nimmst du mal,
habe ich das richtig so, ja, gesehen?
Ja, Magritte ist bei uns, ist ja ein großer Surrealist. Ich habe auch einige Bücher von ihm, auch ein Buch, wo er fotografiert wurde von Dwayne Michaels, den wir auch sehr, sehr schätzen. Und ich zeige mal gerade noch ein Bild, was ich auch von Jacqueline gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man
sieht. Genau, bei dem Bild muss ich vor allen Dingen.
Ja, das war auch so während Corona so eine.
Mit Melone und
Zitrone. Allerdings eine Zitrone jetzt, statt Apfel.
Gesicht.
Genau. Also Martin ist schon ein sehr, sehr inspirierender Mensch und wir haben auch einige Bücher von ihm. Ja, also wir haben sehr viele Bücher, also auch meistens Fotografen und andere Künstler, aber auch ein paar Maler, weil das ist natürlich.
Ach, stark.
Sag mal, ist es schwer, mit eurer Bildästhetik in einer Instagram-Welt da zu sein? Oder findet ihr eure Leute, die sagen, eure Kunst ist super, das finde ich geil? Ich manchmal habe ich den Verdacht, Instagram ist so ein bisschen wie Ikea irgendwie. Es, weißt du, alles richtet sich plötzlich nach dieser Ästhetik, nach dieser Vorstellung von Schönheit. Und es ist schwer für Leute, die einen anderen Weg gehen wollen, also ja auch bewusst einen anderen Weg gehen wollen, so wie ihr, denke ich manchmal, es ist schwer, sich durchzusetzen. Oder erlebt ihr das anders?
Ich würde sagen, ich mache ja schon sehr spezielle Geschichten. Ich bediene jetzt nicht so den Massengeschmack. Mhm. Ich habe aber trotzdem mein Publikum auf Instagram oder schau mal, du bist ja auch auf mich gekommen über jetzt Facebook, glaube ich.
Ja, weil mich der Rest halt auch gelangweilt hat, ne? Also
aber so genau
durch, kenne ich, ja, ist geil, genau. Aber kenne ich, ne? Ja. Aber sieht super aus, aber kenne ich schon alles. Und dann bei dir denkt man, oh, was ist denn das? Und dann bleibt man halt da.
Ja, aber das ist mir am liebsten. Ich will ja, also ich lieber habe ich 10 Menschen, die das wirklich gut finden, die da wirklich Spaß dran haben, als nachher irgendwie 10.000, die das aber so oberflächlich betrachten oder aus irgendwelchen anderen Motivationsgründen. Deswegen, also ich komme damit ganz gut klar und verkaufe auch ab und zu etwas über Instagram. Mhm. Also man findet da schon sein Publikum. Mhm. Ja. Und da auch immer wieder Leute, die sagen, Mensch, das sticht so aus diesem ganzen Einheitsbrei heraus. Und ja, und dann deswegen passt das für mich. Also ich sehe mich nicht als jemand, der hier so Massenware abliefert. Und von daher kann ich auch nicht erwarten, dass die Masse das irgendwie gut findet oder liked oder was weiß ich. Ja. Ne? Also, weil ich da schon auch zufrieden sein kann mit dem Anzahl von Menschen, die sich das anschauen. Ja. Bei Jacqueline ist ja noch mehr.
Du heißt auf Instagram und auch deine Webseite heißt so Kollektivmaschine. Gibt es zu dem Namen eine Geschichte? Weil, wieso nennt man sich Kollektivmaschine?
Ja, ich hatte das Profi schon mal erklärt. Das ist entstanden in den 90er Jahren, als ich dann meine Fotografien im damals noch recht neuen Internet präsentieren wollte. Und dann habe ich mir überlegt, wie nenne ich jetzt meine Domain, wie nenne ich mich dort? Und dann kam ja tatsächlich, wie so vieles, so im Schlaf irgendwie Kollektivmaschine.
Okay.
Und ich fand diesen Begriff einfach, weil ich mag auch so gegensätzliche Dinge, ne? So dieses Kollektiv, was ja eher so eine menschliche Komponente hat, bestehend aus mehreren. Und dann der Begriff Maschine daran, der sehr technisch ist und so eigentlich das Gegenteil eines Kollektivs. Und dann habe ich das gegoogelt damals, war Google auch noch, gab es erst 1 oder 2 Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich danach gesucht und dann wurde nur ein Treffer gefunden und das war in Marx' Kommunistischem Manifest. Und das fand ich dann irgendwie auch noch gut, also dass das der einzige Treffer ist und dann habe ich mich einfach so genannt. Ja. Das hat so gepasst.
Ja, spannend, weil ich ich konnte den Namen erstmal nicht mit deinen Bildern zusammenbringen. Also ich glaube, wegen des Wortes Maschine. Weil deine Bilder eben, selbst wenn sie sehr surrealistisch sind, so gar nichts Maschinelles haben, gar nichts ja, Künstliches.
Da ist wieder der Widerspruch, ne?
Also, das ist schon cool. Ja, ich hätte noch die ganz profane Frage, ob du oder ihr denn von der Kunst lebt und wenn, wie es sich davon lebt.
Aktuell nicht, noch nicht. Bei mir wird sich das im Laufe des Jahres verändern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dann von der Kunst oder von Jacqueline leben werde.
Das wird sich, also ich mache Kunst und lebe von meiner Frau, das wollte ich nur mal kurz sagen. Ne?
Ja, das wird sich dann zeigen. Ne?
Du verkaufst schon, aber nicht so, dass du davon leben kannst, möchtest das aber gerne ändern.
Genau.
Also du willst.
Das ist das Ziel, genau. Ja, das wäre so mittelfristig das Ziel und vor allem sich halt dann auch mal zeitlich auch komplett darum zu kümmern. Also es ist natürlich mit einem fast Vollzeitjob dann auch schwierig, sich da so voll und ganz in die Kunst so reinzustecken.
Wie man das gerne will. Was bist du von Beruf?
Ich bin Softwareentwickler.
Ah, du bist Softwareentwickler, okay. Also dann doch Maschine. und darf ich mal fragen, wenn du was von dir verkaufst, sind es dann Originale oder Drucke? Wie läuft denn das?
Aktuell sind das vor allem Abzüge, Handabzüge, die ich selbst herstelle, also richtig auf Baryt-Papier abziehe. Und so soll das auch sein. Also es kommen jetzt noch Edeldrucke hinzu, so Salzdrucke, also wirklich so reine, richtige Unikate. Weil das ist mir dann auch sehr wichtig, dass das, ich will da keine Massenware verkaufen, sondern limitierte, handgefertigte Dinge, die es dann nicht oft gibt. Und ja, und das mag ich am liebsten. Das ist einfach, man kann das herstellen. Ne, theoretisch, wenn jetzt jemand hingehen würde, würde alles abschalten, Strom, Elektronik, ja, ich könnte trotzdem hier meine Abzüge machen. Ne? Ja. Also die Salzdrucke machen ohne Probleme. Ich brauche nur die Sonne, einen Holzrahmen und das war's, ja.
Du machst diese Drucke dann auch selber?
Ja, ich mache alles selbst.
Ach, das ist echt stark, alles, ey. Also mal ganz ehrlich, das finde ich total geil.
Geil, oder? Deshalb habe ich auch gesagt, geil. Die müssen mal zu Grand Erben kommen, Jay, weil das halt einfach wirklich richtig geiler Shit ist.
Sag mal, das finde ich richtig cool, ey.
Wo geht das eigentlich für euch ästhetisch hin? Was glaubt ihr? Jackie, wirst du irgendwann plötzlich Farbbilder machen oder so? Oder?
Nein.
Oder Häschen fotografieren? Oder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie so. Oder glaubt ihr, die Zukunft ist offen? Ihr lasst euch alles offen? Ihr könnt irgendwann... Oder werdet ihr ungefähr in diese Richtung weiterarbeiten? Was vermutet ihr?
Also ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich habe gemerkt, dass ich mich in meinem Stil, also auch was jetzt so Mode angeht oder mein Musikgeschmack oder so, in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht groß verändert habe.
Sie hat einen sehr guten Musikgeschmack. Ja,
muss ich sagen. Dankeschön.
Der würde dir auch gefallen.
Und
was hört sie denn?
meine Lieblingsband ist zum Beispiel Led Zeppelin oder Jack White, mag ich sehr.
Alte Sachen, geil.
Ja.
Alles auf Schallplatte hier, ne? Hat sie mitgebracht. Also.
Geil.
Ja, also da merkt
ihr
man
mögt
schon.
Ihr mögt es haptisch, ne?
Ja, ja, es
muss bei euch haptisch sein.
Richtig, ja.
Sehr sympathisch.
Also, aus dem Grund habe ich schwer die Vermutung, dass es bei mir auch fotografisch in der Richtung bleiben wird. Also schwarz-weiß, die Ästhetik gefällt mir einfach am besten und das wird sich auch nicht ändern. Und so geht es auch irgendwie um die Motive. Also ich denke nicht, dass sich das da groß verändern wird.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich da was ändern werde, aber es wird sich zeigen. Ne? Ich weiß nicht, was kommt. Was für neue, alte Techniken ich vielleicht noch lerne. Oder ob man vielleicht irgendwann mal was Eigenes entwickelt. Irgendwie irgendwas Chemisches, was bisher noch nicht da gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ne? Man wird sehen. Ne? Das wird die Zeit bringen. Aber aktuell bleibt es so.
Irgendwann erfindest du dich vollkommen selbst und machst plötzlich, keine Ahnung, so total poppige Pop-Art, bunte Quietschbilder oder so.
Ich bezweifle nicht. Es, aber, ja, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
Ja, genau, kann ja sein. Man hat schon Pferdekotzen sehen.
Ja, also, stimmt. Ja, und das ist genau der Punkt, wenn man auch ein gewisses Alter hat und dann weiß man auch, nichts ist unmöglich, ja, also wer weiß, ne? Ich werde mir da nichts verschließen.
Ja. Es gibt ja manchmal so Zäsuren im Leben, ne? Mhm. Wo irgendwas passiert. Es kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein, aber du weißt, jetzt hat sich was verändert, so ein bisschen. Mhm. Das kann ja dazu führen, dass man künstlerisch auch sagt, ich möchte jetzt gerne neue Wege gehen. Wäre ja denkbar, theoretisch.
Mhm. Ja, natürlich. Ja.
Ne? Aber also, kann man auch nicht wissen.
Vielleicht werde ich irgendwann Bronzefiguren machen oder Steinmetzen oder ich weiß es nicht. Aber ich denke, es wird immer was Kreatives sein, aber da ich das hier jetzt auch schon so lange mache, auch in recht ähnlicher Art, ja, wird das schon immer irgendwie bleiben.
Hm. Ja. Hm. Ich denke schon. Sagt mal, wenn, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Hörer jetzt total scharf drauf sind, eure Sachen zu sehen, keine Ahnung, auf Instagram gehen, eure Sachen angucken. Ich sag dazu, wer die unzensierten Akt-Sachen von Marc sehen möchte, muss schon auf die Homepage gehen. Das ist, genau. Ja. Aber jetzt denke ich mal so, Hörer von uns sehen das und sind begeistert und denken sich, boah, stark und so. Wenn die jetzt was von euch kaufen wollen, in was für einer Preisliga von bis muss man da ungefähr denken? Also einfach mal, dass man mal hört. Ich meine, jeder Künstler fragt sich ja, was kann ich für meine fucking Kunst nehmen? Und das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass du schon durchaus ein paar Sachen verkauft hast. Da würde ich, also mich interessiert das auch. Was muss man investieren?
Naja, das kommt ja drauf an. Und ich sag mal so, ich habe angefangen, deutlich günstiger angefangen, und ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, es verkauft sich gut, habe ich dann beim nächsten Mal wieder die Preise angehoben. Nicht für das gleiche Motiv, also wenn dann eine Bildreihe, eine Edition ich für einen bestimmten Preis verkauft habe, dann bleibt das auch dabei, aber dann, wenn ich ein anderes Bild zum Beispiel auflege, dann erhöhe ich das schon. Also da fängt das dann, würde ich sagen, bei 100 Euro an für einen Handabzug. Und ich denke, das ist schon ein sehr günstiger Preis.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also, ja, da hoffen wir mal, dass du dich da noch ein bisschen steigerst, weil von 100 Euro, da muss man schon echt viel verkaufen, um davon leben zu können.
Ja, natürlich. Ne? Es werden auch die Edeldrucke werden natürlich deutlich teurer werden. Da steckt nochmal, also selbst so normale Handabzüge auf Brotpapier ist ja schon eine Menge Arbeit. Aber so Edeldrucke sind nochmal ein ganz anderer Aufwand, also ist genau wie Kolonium-Nassplattenfotos, ein Foto, da machst du in der Zeit auf Film eine ganze Menge Fotos und das kostet auch vom Material natürlich sehr viel Geld.
Ja.
Und ja, aber man wird sehen, es wird langsam anfangen.
Ich habe mal irgendwann so einen schlauen Kunstratgeber gelesen. Ne? Da ging es um die Frage, was muss man eigentlich als Künstler so berechnen? Und da hat jemand errechnet, man sollte seinen Stundenlohn so auf 75, 76 Euro taxieren als Künstler, um sich nicht zu verschleudern sozusagen. Ne? Mhm. Weil man ja auch immer rechnen muss, man muss seinen Lebensunterhalt finanzieren und so weiter und so fort.
Naja.
Also das müsste dann eigentlich schon mal da einfließen irgendwie bei dem Preis.
Ja, es wird auch sicherlich in Zukunft nicht günstiger. Ne? Also wer noch was günstig kaufen möchte, der sollte sich dann.
Der sollte sich anhalten, meine Damen und Herren.
Nein, also man wird sehen. Ne? Und das mache ich immer abhängig davon, tatsächlich auch vom Aufwand. Und ich weiß aber auch, wenn man jetzt kein weltberühmter Künstler ist, ich könnte jetzt natürlich meine Werke für 1.000 Euro anbieten, aber dann wären die Verkaufszahlen doch deutlich geringer und dann verkaufe ich lieber ein paar mehr, als jetzt vielleicht nur eins oder gar keins. Ja. Das muss man anpassen. Das ist ja auch okay. Ne? Ich erwarte, ich bin ja kein berühmter Künstler. Ich bin jetzt kein Magritte oder kein Dalí. Und das ist dann so.
Genau.
Und Jackie, bei dir?
Ja, also es kommt auf die Größe an. Wenn es kleine, also hauptsächlich mache ich ja quadratische Bilder, wenn es kleine quadratische Bilder sind, dann kann das auch schon mal um die 60, 70 Euro sein und dann natürlich auch um die 100, je nach Größe und Aufwand.
Ja. Mhm.
Okay, Leute, ich glaube, ihr habt uns anderthalb Stunden geschenkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr so viel Zeit für uns gehabt habt.
Ja, super.
Euch steckt aber bestimmt noch schon. Ja, das war super.
Das war sehr nett von euch, uns einzuladen. Das hat uns auch wirklich Spaß gemacht. Auch im Vorgespräch schon mit Gofi. Also, man merkt, da ist schon eine Wellenlänge. Also, das
total.
Ist.
Total. Sonst wir hätten auch direkt aufnehmen können, eigentlich. Ja. Aber Jay war nicht mit dabei. Das war doof.
Ich war nicht dabei. Und ich war ja hier die Nicht-Fotografen-Stimme, die irgendwie zumindest auch mal irgendwie reinkrätscht.
Ja, das ist doch gut. Das ist ja, genau eben.
Das bringt ja nochmal andere Ideen auch mit rein. Andere Fragen, andere Sichtweisen.
Richtig. Mhm. Es geht ja nicht darum, es sollte kein Nerd-Talk werden über irgendwelche Techniken, sondern uns ist auch immer wichtig, viel mehr wichtig, dass über Inhalte gesprochen wird.
Ja.
Und das habt ihr ja uns, da habt ihr uns ja wirklich gute Fragen gestellt und auch selbst, ich musste selbst manchmal nachdenken, auch so Ideen, die kamen, also wo man dann nochmal denkt, ach ja, stimmt. Ne? Wie ist das mit den Selbstporträts? Finde ich immer wieder sehr spannend, dann sich mit Leuten auszutauschen.
Und man denkt auch ein bisschen mehr noch über seine eigenen Arbeiten nach. Und ja. Mhm.
Genau, wir verlinken auf jeden Fall natürlich eure Homepage. Jackie, deine heißt, das habe ich jetzt, irgendwas mit Kaffee, ne?
Ja,
londoncoffee3.de.
Genau, londoncoffee3. Coffee, genau. Da hatte ich jetzt gedacht, eigentlich hätte ich da ja auch nochmal fragen müssen, wie kommt der Name denn zustande? Aber irgendwie war mir das mit Kollektivmaschine, das war irgendwie sofort auf die Fresse. Deswegen war mir das so. Ja, gibt es dazu auch eine Geschichte?
Ja, auch total spannend und tiefgründig. Ich mag London, ich mag Kaffee und 3 ist meine Lieblingszahl.
Das ist cool. Sehr schön. Sehr gut. Genau, also checkt die lieben Freunde hier mal wirklich aus. Die machen wundervolle Kunst. Wirklich, ihr werdet begeistert sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt während des Talks vielleicht schon ein bisschen rumgeklickt. Wir werden natürlich eure Seiten auch schon in den Shownotes verlinken, sodass ihr beim Talk schon ein bisschen irgendwie einen Eindruck kriegen konntet, über was wir hier sprechen. Und das ist ja schon wirklich sehr sehenswert.
Ich muss noch dazu sagen, auf der Homepage bei mir ist auch nur ein ganz kleiner Überblick zu sehen. Ich habe deutlich mehr Bilder, die aber dann, ich versuche die eher in Publikationen oder in Ausstellungen zu präsentieren. Also ich möchte dann auch so diesen Output auf im Internet auch ein bisschen reduzieren.
Okay, cool.
Mhm. Schreibst du auf die Webseite, wann du wo Ausstellungen hast? Also
genau, so vergangene Ausstellungen habe ich ja auch da drauf. Gibt es einen extra Reiter, Ausstellungen und in Zukunft wenn wir das wieder können, wird es natürlich wieder Ausstellungen geben.
Ja, cool. Sehr gut.
Sehr, sehr cool.
Okay, ihr beiden. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt hier Schluss. Genau. Und Jay, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Ihr beiden, hoffentlich sieht man sich mal wieder. Wäre echt total schön. Ja. Jedenfalls alles Gute für euch. Frohes Schaffen weiterhin.
Vielen Dank. Euch auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Haut rein.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.